Happy Shooting, Folge 165, im Dunkeln fummeln.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, dann würde ich doch sagen, haben wir doch schon was.
Moment, muss man leer essen.
Leer essen?
Ja, Mandarinchen.
Muss man mal zwischentrinken.
Und irgendwas muss man sich anhören.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Siehst du, geht doch. ja, da sind wir.
Da sind wir. Happy Shooting ist wieder da.
Happy Shooting ist wieder da. Heute habe ich mal keinen Termin hinten dran. Heute müssen wir nicht hetzen.
Das heißt,
wir haben alle Zeit der Welt.
Könnte passieren, dass das eine lange Folge wird.
Extra Runden bitte schon mal jetzt bereit machen. Wer gerade im Fitnessstudio ist, einfach schon mal irgendwie noch zwei Maschinen zusätzlich reservieren. Ja, ja. Der Fotopodcast. Foto, alles zum Thema Fotografie.
Mit dem Chris, der sitzt da drüben in Tübingen, und mir. Ich bin der Boris und sitze hier in Nordheim. Ja, wisst ihr wahrscheinlich alles schon.
Da drüben, da liegen so circa 5 Stunden dazwischen.
Ja, 5 Autostunden. Mit den Baustellen sind es ein bisschen mehr.
Ja, wobei ich hab ja auf dem iPhone diesen Navigator.
Ja, du auch.
Der hat jetzt mittlerweile die Traffic-Funktion, so Verkehr.
Das ist geil.
Und das funktioniert sogar einigermaßen. Also dann, ich meine, man muss sich natürlich blind drauf verlassen, dass man dann plötzlich so, ja, biegen Sie mal jetzt rechts von der Autobahn ab. Okay.
Es sieht doch noch so gut aus, genau.
Es sieht doch noch so gut aus, und ich habe es auch einmal nicht gemacht, und prompt steckte ich dann eine gute Stunde im Stau.
Ja.
Wirklich, so kurz nach der Ausfahrt, und ich sage so, pff, hier kannst du mich mal um die nächste Kurve, und da war dann der Stau, und ich dachte, Schiesendreck,
hätte ich mich. Ich wollte auch schon mal so schlau sein.
Ja. Also das scheint ganz gut zu. Es ist egal, aber darum geht's ja nicht.
Nee, genau. Um was geht, apropos geht's, um was geht's denn heute eigentlich?
Wir haben viele bunte Themen, ein neues Geräuschrätsel.
Viele bunte Themen, die gibt es überall zu hören. Ja, wir machen eine neue Aufgabe, denn wir wollen natürlich diesen Spider-Holster, den ich ja letztes Mal vorgestellt habe, an euch rausgeben. Ich will den zwar gerne behalten, aber ich darf ja nicht. Ich muss ja selber kaufen.
Ja, und wir werden, endlich ist es soweit, neue Workshops sind da und buchbar. Ihr könnt euch anmelden, endlich. Ich kriege schon immer mehr Anfragen. Wann ist denn soweit? Und also heute, jetzt, wenn ihr die Show hört, dann könnt ihr euch mindestens zwei der Workshops, genau, die ersten gehen los.
Ja.
Yippie.
Erzähl mal nach. Sehr schön. Ja, dann haben wir einen Audiokommentar von Manuel zum Thema Funkauslöser und Fotoclubs.
Wir, endlich ist es Zeit, Tobis Bilder anzuschauen. Ich habe mich ja, nicht drum gedrückt, aber es war einfach zeitlich mal so ein Problem. Aber jetzt werden wir endlich an Tobis Bilder
und
mal ran.
Und zwar egal, wie lang die Show dauert, bis dahin kommen wir auf jeden Fall heute.
Und weiter.
Und weiter. Ja, dann gibt's heute tatsächlich mal die definitive Auflösung, warum mit den Pocket Wizards TT1 und TT5 kürzere Belichtungszeiten als die Blitzsynchronzeit möglich sind.
Und das wäre noch nicht genug zum Thema Funkauslöser. Deshalb werden wir auch noch einen kleinen, eine kleine Info von Basti und Claudi bekommen über die Yongnuo.
Mhm.
Spricht man die so? Wahrscheinlich.
Ja, wie auch immer. Yongnuo oder sowas. Nuo. Nuo. Irgendjemand wohnt bestimmt doch da unten in der Ecke China. Dann sprecht uns doch mal einen Audiokommentar, wie es korrekt gesprochen wird.
Sind die aus China?
Das müsste, also Yongnuo, das klingt so chinesisch, das ist bestimmt chinesisch. Würde ich jetzt mal so drauf tippen. Aber ich weiß nicht, in welchem Ton, keine Ahnung.
Weil sind immer, du hast ja mal irgendwie so ein bisschen,
ich habe mal so einen chinesisch Grundkurs gemacht, ja. Kann aber fast nichts mehr. Ja, dann haben wir, ja, du hast doch dir letztes Mal so eine Mittelformat-Analogkamera vorgestellt, und da bist du jetzt weiter mitgekommen.
Jo, kleiner Erfahrungsbericht vom Wochenende. Wir waren fotografieren, und zwar analog und in Mittelformat.
Mhm. Wahnsinn. Ja, dann haben wir einen ganzen Batzen Twitter-Fragen vom letzten Mal. Die werden wir heute mal.
Genau. Das ist quasi
der Twitter-Bodensatz.
Wollte ich gerade sagen, wir machen jetzt einfach nochmal einen neuen Bodensatz auf. Nicht, dass der Bodensatz in der E-Mail schon genug wäre. Nein, wir machen jetzt auch noch einen Twitter-Bodensatz auf, und wir schauen mal, was wir sonst noch so für Bodensätze finden.
Den werden wir aber twitterartig ganz kurz und knapp abarbeiten. Ja, dann haben wir News. Und du hast ein neues Geräuschrätsel mitgebracht.
Ich habe ein neues Geräuschrätsel. Pass mal auf, hör mal her. Das, jetzt, diesmal musst du ein bisschen besser zuhören als letztes Mal. Achtung. Also live wieder hier im Mikro.
Kann ich nochmal?
Auch nochmal.
Aha, okay.
Ja.
Interessant.
Also man kann auch an dieses Gerät ranklopfen, dann klingt das so.
Und das hat was mit Fotografie zu tun.
Sehr deutlich, ja.
Okay. Na, ich glaube, die ein oder anderen werden bestimmt schon drauf gekommen sein. Ich noch nicht.
Also ich weiß mit Sicherheit ein, zwei Leute, die jetzt sofort aufschreien und sagen,
Das klingt irgendwie wie so ein Ortsschild, was im Wind klappert oder so.
Wenn du meinst. Ich sag mal, mit dem, was ich hier habe, machst du wahrscheinlich bessere Fotos als mit einem Ortsschild.
Das wahrscheinlich schon.
Du hast News für uns, Boris.
Ja, nicht ich, sondern das hat mir ein Hörer geschickt. Dummerweise habe ich mir den Namen jetzt nicht dazu gemerkt. Aber interessant, wir hatten ja mal erzählt über Lens Avenue. Da konnte man sich Kameras und Objektive ausleihen, so mal übers Wochenende oder eine Woche. Für einen Urlaub oder einen besonderen Stein, Job.
Sondern also Mieten. So
gegen Geld natürlich. Aber es waren faire Preise und schnell geliefert. Und je nachdem, wie man sich die Zeiten eingeteilt hat, gab es auch noch ein bisschen Bonustage dazu. Ja, dann haben die leider eingestellt, hatten wir auch darüber berichtet. Also haben die Tore geschlossen, wollten sich irgendwie anderen Geschäftsfeldern widmen. Tja, und nun geht man auf lensavenue.com, steht da, dass sie wiederkommen werden. Das sind aber nicht mehr die alten Inhaber, sondern es ist ein neuer Inhaber, der hat einfach den Namen Lens Avenue gekauft und wird eben auch wieder so einen Mietservice aufmachen. Und er meinte, das soll wohl noch im Dezember losgehen und er soll auch gute Angebote geben, aber nichts Genaues weiß man nicht. Auch uns wollte er nicht mehr erzählen. Also warten wir einfach mal, was da kommt. Also ich fände es klasse, wenn da wieder ein guter Mietservice kommt, der wirklich schnell und zuverlässig ist. Und das waren die Jungs echt. Ich lasse mich mal überraschen.
Tja, so, und jetzt haben wir ja letztes Mal die Folge etwas so etwas abrupt beenden müssen und haben ein paar Themen rausgelassen, unter anderem die ganzen Twitter-Fragen, war ja schon fast peinlich. Leute, schickt uns Fragen und dann haben wir keine einzige beantwortet.
Machen wir alles heute. Jetzt,
du hast die gerettet, hast die in unser Notebook reingeschrieben.
In mühsamer Hand- und Einzelarbeit.
Das heißt Copy-Paste.
Selbstverständlich. Das ist im Google Notebook nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Da fängt er manchmal einfach einen neuen Eintrag an, dann musst du wieder zusammenkopieren. Und, naja gut, das sind Insider.
Okay, da seht ihr mal, was wir für euch alles tun. So, wir fangen mal an mit der Frage von Luther 2K. Wie fängt man denn am besten die Stimmung auf Weihnachtsmärkten ein?
Mit einem Netz. Nächste Frage.
Nein.
Nicht? Nee, ich würde empfehlen, geh am besten mit einer lichtstarken Brennweite los. Also ich habe halt Festbrennweiten, die sind sehr lichtstark, also 50 1,8 oder 85 1,8, weil du wirst auf dem Weihnachtsmarkt, wenn du eine Stimmung einfangen willst, sicherlich erst abends unterwegs sein, wenn Beleuchtung da ist. Gerüche kriegt man leider nicht eingefangen, dazu gleich. Also nimm was Lichtstarkes mit, dass du nicht blitzen musst. Nimm gegebenenfalls ein Stativ mit. Das ist immer ein bisschen schwierig im Gedränge, kann sich aber lohnen. Dann hast du quasi die Buden so schön in der Lichtstimmung, wenn es nur ein bisschen, ja, so ein bisschen neblig trüb ist. Das haben wir hier ja manchmal, wenn es so regnerisch ist. Dann hast du so schöne Halos um die Lichter und so leicht verschwommene Personen, die sich dann so am Glühwein quicken. Das kann ganz reizvoll aussehen. Ja, und weil man die Gerüche nicht einfangen kann, aber jeder die Gerüche kennt, würde ich immer versuchen, irgendwie einen Kontext ins Bild zu nehmen. Also nicht einfach nur die Lampen, sondern vielleicht im Hintergrund die Zuckerwatte oder den Mandelstand oder also einfach mal so ein bisschen was typisch ist.
Und ja, und dann hat natürlich Stimmung immer extrem viel mit Licht zu tun. Mhm. Und was euch im Dunkeln passiert oder passieren kann, ist, dass die Kamera ein bisschen zu weit hochregelt. Also die Kamera möchte ja immer so einen Mittelwert hinbekommen in der Belichtung. Also ich würde, wenn viel dunkel auf dem Bild ist und ihr mit Automatik, mit Blenden oder mit Zeitautomatik oder mit Programmautomatik schießt, würde ich tendenziell immer nach unten korrigieren, also Belichtungskorrektur minus eine halbe Blende, minus eine Blende, je nach Bild, damit was dunkel ist, auch dunkel bleibt.
Jo, mache ich zum Beispiel ganz gerne Canon AV, Nikon A, stell die Blende ein, gehe dann auf 1,8 oder auf 2 oder sowas, weil ich dann auch ganz viel Licht einfangen will mit kurzen Belichtungszeiten, auch schön mit der Schärfentiefe spielen.
Also nicht und blitzen natürlich.
Nicht blitzen und korrigiere dann runter.
Ja, und was noch so spielerisch ganz gut funktioniert, auch auf Weihnachtsmärkten, wenn ihr mit einer langen Belichtungszeit arbeitet, gleichzeitig bewegen, die Kamera bewegen, also wirklich so 1000 Lichter, die sich parallel bewegen oder auch gleichzeitig mal 2 Sekunden belichten und währenddessen mal rein oder raus zoomen. Auch da könnt ihr sehr kreative, stimmungsvolle Bilder bekommen, die mal ein bisschen was anderes sind als die üblichen Weihnachtsbilder.
So. Dann der Stefan Ortwein, der fragt, spielt der Crop auch eine Rolle beim Blitzzoom? Zum Beispiel 50 Millimeter Objektiv.
Dein 50 Milliliter Objektiv.
Ich hätte gerne ein 50 Milliliter Joghurt Objektiv. Ja, nein, ein 50 Millimeter Objektiv beim 1,6 Crop. Muss der Blitz dann auf 80 Millimeter? Super Podcast, danke.
Ja, muss er oder muss er nicht?
Er muss erstmal gar nicht, aber es schadet auch nicht, wenn man es tut. Die Kamera wird es übrigens selber machen.
Ja, eben, wenn die Kamera und der Blitz miteinander kommunizieren und die Kamera den Blitz quasi auf so einem TTL-Modus dann automatisch mit einstellt, was den Zoom angeht, dann passt das. Oder sollte es zumindest, wenn der Hersteller das richtig programmiert hat. Und dann sind das natürlich auch keine wirklich harten Zahlen. Also der Blitz, der hört ja nicht dann exakt an der Kante auf.
Nö, der das nicht.
Fadet ja quasi weg am Rand.
Ja, also wenn man ihn zum Beispiel auch nur auf 50 Millimeter stellen würde und jetzt halt frontal blitzt und nur dann gilt das ja überhaupt und das sollte man ja eigentlich sowieso nur im Ausnahmefall tun, aber mal angenommen 50 Millimeter auf dem 1,6er Crop und dann stellst du den Blitz auch auf 50 Millimeter, also auf echte 50 Millimeter, dann leuchtest du ja mehr aus, als du brauchst. Also es schadet nichts. Aber du könntest mehr Leistung vom Blitz rausholen, indem du ihn weiter fokussierst, nämlich auf die 80 mm, hast du mehr Leistung, kannst vielleicht ein bisschen runtergehen mit der Leistung und Akku sparen und ist trotzdem alles ausgeleuchtet. Aber die Kamera sollte das selber machen.
Also generell Antwort ja, an sich sollte man es so tun, aber wenn das die Kamera sowieso tut, dann passt es ja. Und das wirklich nur bei frontalem Blitz. Jo.
Wenn du entfesselt blitzt, ist das sowieso, dann leuchtest du sowieso dahin und so weit, wie du willst.
So, Schneehage fragt, wie sehr beeinflusst die ISO-Empfindlichkeit die Schärfe im Bild? Also sie tut's, sie beeinflusst die Schärfe. Und zwar schlicht und einfach dadurch, dass ein höherer ISO-Wert bedingt eine höhere Verstärkung und damit auch ein höheres Noise-Level. Also das Rauschen im Bild, das Bildrauschen wird stärker und dadurch geht natürlich auch Schärfe verloren, weil die Kanten nicht mehr ganz so klar definiert sind wie vorher. Mhm. Wie sehr sie das tut, das hängt A natürlich von deiner Kamera ab, B auch ein bisschen von deinen Objektiven. Da würde ich dir empfehlen, mach doch einfach mal eine Testreihe. Nimm doch einfach mal deine Kamera und schieß mal das gleiche Bild vom Stativ auf ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 und so weiter die Kamera kommt und vergleich die mal und vor allem dort eben dann die Kanten. Kanten im Bild sind das, was die Schärfe definiert, die Kontrastkanten im Bild.
Lustig ist es, dass bei hohem ISO teilweise eine höhere Schärfe empfunden werden kann, weil durch das Rauschen, wenn man zumindest das Farbrauschen hinterher rausnimmt und du hast nur dieses Helligkeitsrauschen drin, dann wird ja quasi ein künstliches Detail hinzugefügt. Und das kann so für unser Auge den Eindruck erwecken, als sei es tatsächlich schärfer und nicht so matschig.
Ja, das ist so ein bisschen wie das Dithering beim Audio. Also die 16-Bit, die eine CD kann, die kann man durch geschicktes Runterrechnen von höheren Bitraten auch so gestalten, dass man de facto mehr hört als 16-Bit. Oder man denkt, man hört mehr als 16-Bit.
Tjo.
Geht also.
Magie.
Das ist alles Magie.
Genau. Tja, Wallace T. hat gefragt, und zwar an mich, wie machst du Repros? Was ist bei der Repro-Fotografie zu beachten?
Warum fragt er dich und nicht mich?
Weil ich ja wahrscheinlich mal erzählt habe, dass ich Bilder abfotografiert habe. Also. Für die Einladungskarten. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt hier nicht unbedingt der hauptberufliche Repro-Fotograf. Ich habe halt mal vor Urzeiten ein Praktikum gemacht und da habe ich auch Repros gemacht. Und jetzt eben halt von der Leinwand. Was ich dabei mache jetzt von der Leinwand, ich achte halt darauf, dass die Kamera genau parallel zum Bild ausgerichtet ist, also genau gerade, damit eben keine perspektivische Verzeichnung da drin ist. Und ich habe dafür gesorgt, dass ich ein sehr gleichmäßiges Licht habe über das gesamte Bild, keine Schatten drinne und so weiter. Ich habe also links einen Blitz, rechts einen Blitz, habe den ganz weich gemacht mit großem Schirm. Ganz weiches, gleichmäßiges Licht. Bei Büchern haben wir das bei der Fotografin genauso gemacht, da war es allerdings ein bisschen anders. Das Buch wurde halt auf den Boden oder eben auf einen flachen Tisch gelegt, auf einen niedrigen Tisch gelegt. Flach sind sie immer, ein niedriger Tisch. Und dann, je nachdem, was es jetzt für ein Buch war, wenn es eben möglich ist, dann sogar noch eine Glasplatte oben drauf gepackt. Das ist dann etwas tricky mit der Ausleuchtung, aber du kriegst es dann schön flach hin. Und auch da wirklich das A und O, eine wirklich weiche, gleichmäßige Ausleuchtung. Und die Kamera stand dann auf einem Stativ mit so einem Auslegearm direkt ausgerichtet, ganz frontal von oben. Ist ein bisschen fummelig, das alles einzurichten und auszuloten, aber das Licht ist das A und O. Ich wollte noch ein Repro machen von einem Gemälde auf Alu. Und da ist der Witz an diesem Bild auf Alu, sind halt die Lichtreflexionen, dass das eben metallisch aussieht. Und das ist gar nicht so einfach. Da wirft man quasi all diese Regeln über den Haufen und sorgt mit einem Blitz eben überhaupt für eine Beleuchtung des Bildes, dass man überhaupt was sieht. Und einen zweiten Blitz habe ich dann ganz, ganz hart an die Kante gestellt und habe ein ganz hartes Streiflicht draufgegeben, um diese ganz leichten Unebenheiten auf dieser Oberfläche rauszuholen und Reflexionen zu bekommen. So mache ich das.
Ein Einfallswinkel gleich Reflexionswinkel.
Genau. Mhm.
Beacon BB fragt, wie wichtig und empfehlenswert sind Firmware-Updates der Kamera? In Klammer, bin ein alter Update-Muffel.
Ja, da kannst du wahrscheinlich mehr sagen. Du machst ja sofort die Updates immer rauf.
Ja, das ist aber eher, das ist eher der Spieltrieb. Und du bist derjenige, der wartet, bis die dritte Version raus ist, bevor du die erste draufschickst.
Genau.
Du bist ja auch ein Update-Muffel, allerdings aus einem Sicherheitsstreben. Ich lebe ja eher lieber riskant und denke mir, naja, wird schon was passieren. Und wenn, dann, naja, finden wir auch irgendeine Möglichkeit. Nee, also der Firmware-Update, wie wichtig ist der? Es kommt natürlich darauf an, ob der Firmware-Update irgendwas mitbringt, was dir wirklich hilft. Wenn deine Kamera völlig rund ist und total gut funktioniert und du überhaupt keine Probleme hast und alle Bilder so rauskommen, wie du möchtest und alle die Sachen, die aufgelistet sind in den sogenannten Release Notes, also das, was da so mitkommt, die Beschreibung, was in dem Update gefixt wird. Wenn da nichts dabei ist, was du wirklich brauchst, dann musst du es ja auch nicht unbedingt haben. Also generell ist der Update erst dann wirklich sinnvoll, wenn er dir auch was bringt. Andererseits ist der Firmware-Update heutzutage in der Regel so eine einfache Prozedur, da lädst du dieses Update-File runter, packst es auf die Speicherkarte, tust es in die Kamera, manchmal musst du noch irgendeine Kombination, zwei Knöpfe gedrückt halten beim Anschalten, manchmal merkt es die Kamera selber und manchmal muss man ihr sagen, so mach mal ein Update und dann guckt er nach und dann dauert es eine Minute und es ist fertig. Mhm. Also generell, wenn du so diesen inneren Drang verspürst, so als Tipp am Rande würde ich einfach sagen, warte mal, bis der Update so 1, 2, 3 Wochen raus ist und guck dir mal so die einschlägigen Foren durch oder frag auch mal auf Twitter und schau einfach mal, ob andere mit diesem Update ein Problem hatten und wenn nicht, dann wirf drauf. Aber wie gesagt, wenn du nicht das Gefühl hast, du bräuchtest das, musst du es auch nicht tun.
Jo, ich muss kurz was saufen. Jo.
Mac Dent Giver fragt, was für eine Qualität besitzt das Valimax Pro 85/1,4 IF Objektiv für Nikon AF-MF? Ich kenne die Marke nicht, eure Einschätzung bitte.
Ja, dazu kann ich einfach nur sagen, solche Fragen, die könnt ihr zwar stellen, es besteht ja eine klitzekleine Chance, dass wir das Objektiv kennen, aber die Chance ist nicht so wahnsinnig groß. Also wir kennen auch nicht alle Objektive am Markt. Mein Tipp bei solchen Dingern, schmeiß mal Google an, hau das da rein und dann findest du Einträge im DSLR-Forum, im D-Forum und wo sonst noch überall. Und da gibt's Leute, die haben da eine Meinung dazu. Und die ist nicht immer gut, aber auch nicht immer schlecht. Ist irgend so eine Billigserie und ich glaube, diese Valimax sind auch noch unter einem anderen Namen verfügbar, nämlich von dem eigentlichen Hersteller. Dann gibt's das sogar ein paar Euro günstiger und bei eBay gibt's die noch günstiger. Haben, glaube ich, keinen Autofokus, sondern nur manuell. Aber da lehne ich mich jetzt auch weit aus dem Fenster, weil ich kenne das Ding nicht wirklich.
Jo, so die gleiche Antwort kriegst du von mir. Sorry, Pech gehabt, hab das noch nie in der Hand gehabt.
Tja. Entweder es taugt was oder als Briefbeschwerer, wie auch immer.
Erinnerst du dich, Boris, an das hier?
Oh ja, das ging auch schneller.
Moment, nein, schneller ich jetzt gar nicht, aber so. Also das Geräuschreißen vom letzten Mal, die...
Hast du noch einen Film drin?
Nein, jetzt gerade nicht. Ich habe gerade 6 Filme in ein Kuvert getan, morgen werden sie abgeschickt. Mamiya 645. Ja, die Moni und ich waren letztes Wochenende unterwegs und haben unsere neuen analogen Mittelformatschätzchen mal ausgeführt. Moni, die Yashica Mat 124G, ich den Mamiya Boliden. Also kannst du jeweils nehmen und irgendjemand totkloppen mit, ganz einfach. Ja, wir haben uns einfach mal gesagt, so müssen wir das, jetzt haben wir die Dinge, jetzt müssen wir natürlich auch mal ausführen und in die Praxis umsetzen. Und sind dann mit Belichtungsmesser und Stativen und Kamera losgezogen. Also es ist wirklich ein anderes Fotografieren, wenn du mal analog denkst. Du weißt, speziell Mittelformat, da hast du auf so einem 120er-Film je nach Format nur 12 Bilder drauf oder so.
Wie viel waren jetzt bei dir?
Also bei mir sind es 12 Bilder. Mhm. Nee, warte mal, nee, stimmt gar nicht. Ich habe ja 6x4,5, da passen 15 Bilder drauf. 15, immerhin. Bei Moni ist es 6x6 Zentimeter. Mhm. Bei mir 6x4,5 und bei ihr sind es nur 12 Bilder. Da ist der Film voll.
Ja, super.
Das heißt, macht euch das mal so spaßeshalber, auch die Digitalfotografen, und das werden die meisten sein, die zuhören, macht euch mal den Spaß und geht mal einen Nachmittag los und sagt, okay, ich darf jetzt nur so oft auf den Auslöser drücken. Also du hast wirklich eine andere Arbeitsweise. Also da habe ich jetzt zur Abwechslung mal das Stativ richtig schätzen gelernt. Du nimmst das Bild, du komponierst, du stellst das Stativ ein, du lässt dir Zeit für die Komposition. Ja, weil irgendwie jedes Bild zählt. Hat natürlich mehr als einen Film dabei, muss ich zugeben, aber jedes Bild zählt. Und dann hast du die Einstellung und dann hast du die Komposition und dann fängst du an und dann merkt sich das Setup natürlich das Bild für dich. Mhm. Dafür ist das Stativ ja da. Jetzt hast du die Hände frei. Jetzt kannst du mal Belichtung messen, sagen, okay, ich habe einen 200er Film drin, also entsprechend digital ISO 200. Auf Filmseite heißt das, glaube ich, immer noch offiziell ASA.
Gibt's beides.
Ja. Also auch ein 200er Film, das ist so, entspricht so der Empfindlichkeit von ISO 200. Und dann, ja, musst du eben anfangen zu messen und dann guckst du mal, welche Blende du haben willst und welche Belichtungszeit dazugehört und dann Belichtungskorrektur, nö, machst du halt von Hand, weil das ist ja alles manuell. Also ja. In dem Fall heißt Belichtungskorrektur 1 nach unten, naja, dann mache ich halt noch eine Blende kürzer belichten oder eine Blende runterziehen, die Belichtung mit der Blende. ISO kannst du nicht verstellen, also hast du den Parameter schon mal fest eingestellt.
Macht die Sache schon mal einfacher, ja.
Ja, und dann stehst du da und stellst das alles ein und wir sind dann also schon, wir waren am Sonntag unterwegs und das war ein etwas düsterer Tag mit viel Wolken und jetzt ist ja dann schon Winter und dann wird es ja alles etwas früher dunkel und ja, dann sind wir also schon relativ schnell in so Belichtungszeiten reingekommen. Das fing erstmal so beim 125. an und ging dann immer langsamer und irgendwann waren wir dann so bei einer halben Sekunde und eine ganze Sekunde und dann musste anders arbeiten. Oder? Da wird auch jedes Bild etwas bewusster hergestellt. Tja, und jetzt habe ich heute 6 Filme in ein Kuvert gepackt, habe mich mal umgeguckt. Es gibt hier in der Nähe ein ganz gutes Fachlabor. Also die normalen Farbfilme und so weiter, die analogen, auch die Rollfilme, also die 120er, die großen, die man heute ja eigentlich kaum noch kennt, aber die es doch noch gibt, die es auch von Fuji und sonst was gibt, die kannst du auch ganz normal in der Drogerie abgeben. Mhm. Gibt es also verschiedene Entwicklungsprozesse und wenn du so einen normalen Film da abgibst, dann wissen die Labors auch Bescheid und entwickeln die den wie einen normalen Film eben auch einfach mit und dann kannst du dir die Negative zurückschicken lassen und das mache ich jetzt mit diesem Fachlabor. Ich habe noch 1-2 Filme, die nicht so ganz der Norm entsprechen. Das habe ich das alles mal dahin geschickt. Das wird dann Entwicklung so 3,20 € pro Film kosten.
Das ist jetzt aber also Farbfilme, oder?
Gemischt. Zum Teil schwarz-weiß, zum Teil Farbfilme.
Okay.
Und ja, also das halte ich noch für vertretbar. Also bisschen über 3 €, und hast du so einen Film als negativ entwickelt. Mhm. Ja, und parallel dazu bin ich jetzt gerade mal noch am Gucken, weil ich will das Zeug natürlich hier auch selber scannen. Und da ist ja, wenn man sich mal so umschaut, Mittelformat, spezielle Mittelformat-Scanner, so die hochwertigen, da fällst du erstmal vom Stuhl, was die kosten. Hab mich jetzt aber, ja, also wir reden da wirklich so von ein paar tausend Öre. Also das
ich hatte mal einen recht guten Flachbettscanner von Canon, damit konntest du relativ gut Negative einscannen. Der hatte auch extra so eine Fassung, da hast du, glaube ich,
nur Kleinbild.
Nee, 3 Mittelformat Ah, okay. Bilder konntest du, also so Negativstreifen, und dann passten, glaube ich, 3 Stück auf die Fläche drauf. Und richtig, die Software, und das hat die auch automatisch dann eingescannt.
Ja, und das ist jetzt auch der Weg, den ich gehen werde. Also wir reden jetzt nicht von einem 2.000 Euro, 3.000 Euro speziellen Laborscanner oder sowas, sondern wir reden von einem in Anführungszeichen normalen Scanner, der eine Kleinbild- und Mittelformat-Durchlichteinheit hat. Mhm. Ich schaue mich da gerade mal um. So im
wahrscheinlich wird es was. Hm? Lass dir gesagt sein, das macht auf Dauer keinen Spaß.
Also naja, wichtig ist es, dass man die Bearbeitungen abstellen kann, also die Automatiken da drin, mhm, so von wegen, mach mir mein Bild hübsch, entferne mir die Fusseln und die Kratzer, das will ich alles selber machen. Ich will also im Prinzip sowas wie ein RAW-File nachher haben, also etwas, was mit möglichst hohem Kontrastumfang, also nicht mit, nein, also das Bild soll eben nicht möglichst viel Kontrast haben, sondern der Dynamikumfang des Scanners soll höher sein als der vom Bild. Mhm. Damit ich nachher ein Bild habe, das ich noch korrigieren kann.
Ja, dass du dann quasi so viel pushen kannst, wie du willst. Dann.
Ja, und ich sage jetzt mal, ja, vom Spaßfaktor, okay, ich werde dann vielleicht nur 3 am Stück scannen können. Aber ich rede natürlich jetzt auch nicht von den Bildmengen, die ich in der digitalen Welt habe. Also,
stimmt auch wieder, ja.
Wenn ich da mal jetzt am Wochenende irgendwie eine Stunde da sitze und 1-2 Filme einscanne oder so, dann ist das ja auch schon viel. Mhm. Ich werde ja weiter doch noch auch noch digital arbeiten. So ist es ja nicht. Aber das ist jetzt auf jeden Fall mal eine interessante Erfahrung, und der Analog-Workshop, den die Moni und ich zusammen veranstalten werden, der ist gerade so dick in den Vorbereitungen und soll im Oktober stattfinden. Vielleicht wird es auch noch eine Mitte des Jahres geben, da sind wir noch am Reden. Aber so generell, das ist schon mal was anderes. Also das entschleunigt die Fotografie ganz gewaltig.
Ja, das ist ganz, wer das ganz simulieren will, der klebt sich einfach mal das Display an seiner digitalen Kamera ab. Also meine ich jetzt gar nicht mal witzig, sondern wirklich, nimmt ein Stück Pappe oder sowas, tape das einfach mal davor mit so einem Teser oder so einem Gaffer-Tape, dass ihr da nicht drauf gucken könnt und auch nicht dazu verführt werdet, da drauf zu gucken. Und dann nehmt ihr euch die kleinste Speicherkarte, die ihr habt. Okay, manche haben jetzt so kleine, da passt nicht mal ein Bild drauf bei heutigen Kameras. Aber nehmt mal so eine, wo eben nicht 400 Fotos drauf passen. Nimmt eine kleinere, wo dann vielleicht, weiß nicht, 20 oder 30 oder 50 Fotos drauf passen, und dann geht damit mal eine Woche los.
Ja, und dann ist natürlich die goldene Regel auch, die Bilder dann auch erst nach einer Woche anschauen.
Genau.
um die Illusion perfekt
zu machen. Da muss man sich eigentlich dann die Speicherkarte rausnehmen, in einem Briefumschlag an sich selber adressiert, nicht wahr?
Naja, so ungefähr. Also um das Ganze noch komplett zu machen, werde ich mir auch die Entwicklung auch mal selber antun. Also ich habe mir gerade mal so ein
machst du aber Schwarz-Weiß dann, oder?
Nur die Schwarz-Weiß-Sachen, mhm, ja. Habe ich mir mal so eine Entwicklerkombi-Dose und Zeug. Also hatte ich ja früher alles mal.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den ganzen Kram nicht verkauft. Hatte ich alles noch da.
Du, wir reden hier von einem Komplettset, also wirklich Dose und Mensur und Becherglas und Thermometer und Filmklammer und was man halt so dazu braucht, Entwicklerfixierer, eine Flasche, um den Fixierer aufzubewahren und so weiter. Da reden wir von roundabout 50 Euro, also das ist jetzt nicht die Welt.
Ist ja sündhaft teuer. Alter, das war mal richtig schweineteuer.
Ja, das, also wir reden hier wirklich nicht mehr
von... Moment, du hast jetzt keinen Vergrößer oder sowas, also machst keine Abzüge dann. Machst die negative nur, okay.
Da geht es um die negative Entwicklung. Okay. Und die kannst du auch, da brauchst du nicht mal eine Dunkelkammer dafür. Da gibt es
ja diese Dunkelrollen da mit Stoff links und rechts und...
Wechselsack heißt das Ding. Ja, genau. Da kommt die Kamera rein mit samt dem Film und die Entwicklerdose, und dann hast du rechts und links so Dinge, um die Arme die Hände reinzustecken. Und das Ding ist lichtdicht, und dann kannst du innen drin quasi nach Gefühl... Kamera öffnen, Film rausnehmen oder Film schon rausnehmen, brauchst, glaube ich, die Kamera. Kamera muss da nicht rein, natürlich, nur der Film. Und dann kannst du das auf die Spule aufspulen, das übst du vorher einmal bei Licht, und dann siehst du, wie das geht. Mhm. Und machst das alles in die Entwicklerdose rein, und dann, wenn die Dose zu ist, ist die lichtdicht, und dann kannst du, also du brauchst keine Dunkelkammer, das ist das Schöne. Also für die Negativentwicklung, das kannst du in der Küche machen.
Ja, im Dunkeln fummeln ist ja klasse, aber ich muss das nicht mit einer Filmrolle tun.
Das war jetzt der Tipp. Dunkeln fummeln ist klasse, was du wieder denkst. Lass uns mal wieder ein bisschen digital werden.
Ja.
Jungnuo RF602.
Ja. Achso, soll ich lesen? Gut.
Mach doch mal.
Von Basti und Claudi. Hallo ihr beiden. Heute sind meine Frau und ich wieder auf Fototour gewesen. Da ist uns eingefallen, dass ihr in eurem aktuellen Podcast, das war die Nummer 163, das ist also noch relativ aktuell, gerade über die maximalen Distanzen, die die Funkauslöser schaffen, gesprochen habt. Da wir den RF602, das ist dieser Jungno-Auslöser haben, haben wir mit diesem mal versucht, die maximale Distanz auszuloten. Da das aber eher eine spontane Sache war, haben wir leider kein Maßband dabei gehabt und so haben wir beide Schritte gezählt. Habe ich ja auch so gemacht. Nach Wikipedia beträgt die durchschnittliche Schrittlänge 63 cm. So, jetzt aber zum Ergebnis. Bis circa 30 Meter, 43 Schritte, hatten wir eine Trefferquote von 100%. Danach hatte nicht mehr jede Auslösung getroffen. Bei circa 45 Metern war dann aber endgültig Schluss. Ne? Also angegeben ist der Jungno ja auch mit 100 Meter Reichweite. Und hier also auch die Erfahrung, dass bei 30 Meter ist noch okay, was gar nicht so schlecht ist übrigens, also für das Geld. Und bei 45 Meter war jetzt bei denen Schluss. Ja, dann schreibt er weiter, bevor wir es vergessen, wir haben mit einer 5D Mark II und dem Speedlight 430 EX2 getestet. Wir hoffen, wir versinken nicht zu sehr in eurem Bodensatz. Vielleicht sehen wir uns bei einem Workshop in Berlin. In diesem Sinne, 321, Happy Shooting. Grüße aus Berlin, Basti und Claudi. Ja, ihr seid nicht versunken. Danke für das Feedback. Ich habe übrigens dieses Spielzeug bereits bekommen hier von Enjoy Your Kamera. Das heißt, ich werde das Ding hier unter denselben Bedingungen testen, wie ich auch meine anderen Auslöser, die ich hier habe, getestet habe. Und werde das auf meinem Blog und natürlich hier bei Happy Shooting dann erwähnen. Konnte ich leider noch nicht machen, weil Petrus war dagegen. Es hat immer geschüttet wie aus Eimern. Und da baue ich dann draußen mein Equipment auch nicht wirklich auf. Ja, aber ich hoffe, das klappt noch.
Ja, und Workshop in Berlin ist übrigens 4. bis 6. Juni 2010. Nur so.
Genau.
Nebenbei erwähnt. Also gleich mal markieren im Kalender oder vielleicht gleich anmelden auf happyshooting.de/workshop. Wir haben ein Feedback von Sascha.
Ja, das ist jetzt die Voodoo-Geschichte. Müsste eigentlich auch gewesen sein, ne? 163 oder sowas. Pocket Wizards. Pocket Wizards hat diese TT1, TT5. Diese Flex,
das sind die neuen.
Genau, Mini TT1 und Flex TT5 oder sowas, die eben auch das TTL-Signal über Funk übermitteln. Also ganz raffiniert eigentlich und sicherlich für viele Anwendungen auch ganz praktisch. So, und da kam jetzt ein Punkt, nämlich, dass man doch den Sender und Empfänger, was auch immer, an den Computer anschließen kann und fein justieren kann, damit man dann kürzer als die Blitzsynchronzeit blitzen kann. Und da habe ich mich gefragt, wie soll das gehen? Weil entweder der Vorhang geht zu oder er geht nicht zu. Und wenn er zugeht, habe ich einen schwarzen Balken auf dem Bild. Schlusspunkt aus. So. Und da habe ich aufgerufen und habe gesagt, wer von euch hat denn das Kram? Wer von euch hat es wirklich verstanden, wie es funktioniert? Der möge mir das mal genau erklären. Und Sascha ist genau der Erste gewesen, der mir das ausführlich erklären konnte. Ich habe mit ihm noch ein bisschen hin und her gemailt. Und da war die Sache dann völlig klar. Ich lese das mal kurz vor und dann vielleicht noch so ein, zwei Ergänzungen dazu.
Also Vorsicht, jetzt wird's technisch.
Jetzt wird's technisch, aber interessant. Also, ihr wollt wissen, wie das mit den neuen Pocket Wizards funktioniert. Ich bin zwar nicht der Physikprofi, aber ich versuche das mal so zu erklären, wie ich das verstanden habe. Das Prinzip ist eigentlich ganz simpel. Ein Studioblitz ist im Gegensatz zu einem Speedlight ja ein recht grobschlächtiger Lichtgeber. Das heißt, viel Power, aber behäbig. Wenn man dem Teil sagt, mach mal Licht, dann haut er zwar raus, was er hat, die volle Leistung steht aber eben nicht sofort zur Verfügung, sondern sie baut sich erst auf, wie ein Sprinter beim 100-Meter-Lauf, der auch erst aus dem Startblock kommen muss, bevor er richtig rennt. Das braucht nun seine Zeit, je nach Leistungsklasse des Blitzes unterschiedlich lang. Je stärker der Blitz, desto länger die Warmlaufzeit. Mit den neuen Pocket Wizards kann man die Auslösung des Blitzes jetzt so weit vorziehen, dass die Sensoren in der Kamera genau dann komplett frei sind, wenn der Blitz auf 100% seiner Leistung angekommen ist. In der grauen Theorie kommt dann noch die Abbrennzeit des Blitzes mit in die Rechnung mit rein, aber für den grundsätzlichen Effekt ist das relativ unwichtig. Da muss ich gleich gegensprechen. Konstantin.
Du hast gerade ein neues Fremdwort.
Genau, konstantinieren, das finde ich gut. Da mache ich ein T-Shirt draus. Konstantinieren. Ich konstantiniere das.
Konstantieren
ich konstantinopel das.
Sag mal was
jetzt. Das geht nämlich, das kommt nämlich genau auf die Abbrennzeit an. Merkt euch, Abbrennzeit, das ist der entscheidende Faktor. So, und dann schreibt ihr noch, mehr Infos gibt's hier. Da kommt ein langer Link. Recht weit unten auf der Seite, relativ verständlich mit Oszillogramm. Da sieht man nämlich mal die Abbrennzeit und wie das sich so zündet. So, dann schreibt der Sascha hier noch, in der Praxis führt das dazu, dass ich mit einer 5D Mark II von einer sicheren 160stel mit den alten Pocket Wizards, da habe ich natürlich eine 200stel, aber okay, nun bei einer sicheren 400stel bin, wenn ich meine 600 Watt Blitze, also Wattsekunden meint er wahrscheinlich, auf volle Power habe. Bei 150 Wattsekunden, also zwei Blenden weniger, geht nur noch eine 320stel sicher. Und jetzt, wie gesagt, Abbrennzeit. Jetzt kommt nochmal die genaue Erklärung, warum das funktioniert. Normalerweise funktioniert das mit dem Blitzen in der Kamera so. Der Vorhang, der erste Vorhang geht auf, jetzt liegt der Sensor komplett frei oder der Film und jetzt kommt das Signal, blitz mal. Und dann geht der Vorhang wieder zu. Und das passiert eben bei einer Blitzsynchronzeit, die so gewählt ist, dass A, beide Vorhänge den Sensor komplett freigeben und B, der Blitz, wenn er mit voller Leistung relativ lange leuchtet, auch komplett leuchten kann und auch jedes Fünkelchen von diesem Leuchten auf dem Sensor auch landen kann. So, wenn ich jetzt kürzer blitze als die Synchronzeit, dann passiert Folgendes. Der Vorhang geht auf und der zweite Vorhang läuft schon zu, der läuft schon hinterher, noch bevor der erste ganz offen ist. Das heißt, der Sensor ist zu keinem Zeitpunkt komplett geöffnet. Würde man jetzt mit normalen Techniken einfach blitzen, vor allen Dingen mit so diesen kleinen Aufsteckblitzen, mit den Systemblitzen, die relativ kurz leuchten, dann hat man schwarze Balken im Bild, was ja auch ganz klar ist, denn der Sensor war ja zu keinem Zeitpunkt komplett geöffnet. Also geht ein Teil des Lichtes auf den Vorhang, wunderbar, schwarzer Balken. So, jetzt kommen die Pocket Wizards und die sagen sich, schön, wenn du aber die volle Leistung hast an deinem Blitz, dann leuchtet der Blitz unter Umständen länger als eine kürzere Verschlusszeit. Also nehmen wir zum Beispiel mal an, ich gehe auf eine 320stel Sekunde und der Blitz braucht, um seine volle Leistung abzufeuern, auch eine 320stel Sekunde, dann kann ich eine 320stel Sekunde auch blitzen. Wenn der Blitz schon anfängt zu zünden, wenn der erste Vorhang losläuft. Normalerweise zündet die Kamera eben erst, wenn der erste Vorhang oben angekommen ist. Wenn man jetzt aber dieses Signal vorzieht und sagt, das ist ja schön, was die Kamera machen möchte, aber ich sag dir mal, blitz schon mal vorher. Fang schon mal an zu leuchten, du leuchtest eh lang genug. Dann geht jetzt der Vorhang hoch, der Blitz sagt, oh, ich fange schon mal an zu leuchten, leucht, 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 das heißt, der untere Teil vom Sensor ist schon mit Licht versorgt, leucht, 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 jetzt kommt der zweite Vorhang, der geht zu, leucht, 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 bis nach oben, zack, zu und alles ist beleuchtet.
Jetzt habe ich mal eine Frage.
Mach mal.
Wenn ich mir so dieses Bild von diesem Oszilloskop anschaue, dann haben wir, ja, wie gesagt, so eine Anlaufzeit, bis der auf seiner vollen Leistung ist, das ist relativ kurz, aber die ist da. Mhm. Und dann haben wir im Verhältnis dazu eine relativ lange Abbrennzeit. Mhm. Sprich, wo die Leistung quasi, ja, wo der Blitz abbrennt und
richtig.
Das ist eben, ja, das gleitet so aus quasi. Wenn du jetzt da über diese Abbrennschräge quasi den Schlitz vom Blitz drüber ziehst, hast du dann nicht auf einer Seite von dem Bild eine höhere, stärkere Belichtung als auf der anderen Seite vom Bild?
Korrekt. Also es gibt zwei Effekte. Also erstmal fragt man sich natürlich, hey, wenn das so ist, warum blitze ich da nicht einfach mit einer 4000stel? Brauche ich doch oft draußen, um die Sonne zu überstrahlen. Ist ja auch im Prinzip auch richtig, weil länger als eine 4000stel leuchtet der Blitz sowieso auf jeden Fall mal. Also jedenfalls bei einer vollen Leistung. Aber der Witz ist ja, wenn ich jetzt nicht mehr den ganzen Sensor eine lange Zeit lang beleuchte, sondern immer nur stückchenweise, dann kommt natürlich von meiner vollen Blitzleistung nur noch ein Bruchteil auf dem Sensor an. Ist ja klar, ne? Weil ja dann erst wird die untere Hälfte vom Sensor belichtet, dann quasi die oberste Hälfte. Das heißt, aus einer vollen Leistung wird plötzlich eine halbe Leistung, wenn man jetzt mal das auf eine entsprechend doppelt so kurze Belichtungszeit stellt. Also halbe Belichtungszeit. Wenn ich jetzt eine 4000stel Sekunde belichten würde und ich würde jetzt den Blitz so synchronisieren, dass er rechtzeitig losballert, also dass er noch Leistung hat, dann würde ja nur noch ein Bruchteil der Intensität auf dem Sensor landen und das ist dann so gut wie gar nicht geblitzt. Also deswegen macht das dann irgendwann auch keinen Sinn mehr. Weiß auch gar nicht, ob das mit dem Synchronisieren dann überhaupt noch hinhaut, weil das so blitzschnell ist. Aber das ist ein anderes Problem. Also rein logisch macht es dann auch keinen Sinn. Und du hast natürlich recht, der Blitz erreicht irgendwann seine volle Leistung und brennt dann ab und dabei sinkt die Leistung. Und das bedeutet sehr wohl, dass zum Beispiel hinterher das Bild im oberen Bereich etwas mehr Licht bekommen hat als im unteren Bereich. Das ist aber in diesen Bereichen so minimal, dass dir das nicht auffallen wird im Bild. Und selbst wenn es ein bisschen krass ist, dann gehst du in der Nachbearbeitung dahin und ziehst das ein bisschen heller mit einem Verlauf. Aber was ich an Beispielen gesehen habe, fällt an das wirklich nicht auf. Ist also relativ pfiffig eigentlich. Funktioniert aber nur, wenn man wirklich Blitze hat, die eben bei einer hohen Leistung entsprechend lange abbrennen. Reduziert man die Leistung, schreibt er ja auch, dann muss er auch wieder die Synchronzeit reduzieren. Und mit diesen Aufstecksystemblitzen, da ist wahrscheinlich nicht ganz so viel Spiel drin. So, ich hoffe, das konnten wir erschöpfend erklären.
Ich bin also erschöpft, bin ich jetzt schon mal. Ja.
Aber ich hab's, nee, also weil ich war echt total neugierig und ich habe es jetzt wirklich begriffen, wie es funktioniert. Jetzt verstehe ich das auch. Ja, wenn man es gebrauchen kann, ist toll. Ich habe es noch nicht vermisst.
Naja, es ist halt so ein bisschen ein, naja, wie sagen wir, so ein bisschen mit der Hand am Arm und also es ist schon interessant. Mhm. Es scheint schon sinnvoll zu sein, so wie es da beschrieben ist, aber allein schon die Tatsache, dass es eben dann über diese Schräge rüber geht und nicht komplett gleichmäßig belichtet, ist ja schon mal was, naja, da bin ich. Ich weiß es nicht.
Muss man ausprobieren. Mich stört eher, dass ich dann die volle Leistung ja doch nicht mehr habe. Also du bräuchtest dann schon echt fette Blitze, wenn du dann noch ein bisschen Leistung auch. Also wenn du wirklich einen starken Blitz hast und du brauchst auch wirklich die Leistung, dann kannst du den Trick nicht machen, sondern du kannst den Trick nur machen, wenn du weit mehr Leistung hast, als du brauchst und diese Leistung deswegen da ist, weil er entsprechend lange leuchtet. Ja, du musst halt einfach einen Blitz haben, der lang genug leuchtet bei einer ausreichenden Leistung noch.
Gut.
Ja, so ist es.
So, jetzt gehen wir mal ganz kurz.
Jetzt wird's kreativ, oder?
Nee, kleinen Abstecher noch auf Twitter, weil wir haben schon wieder neue Twitter-Fragen. Wir wollen jetzt ja nicht die Twitter-Fragen immer auf den nächsten Show
mitnehmen. Nein, das wollen wir nicht.
Dann werden wir zum Hirsch. Ja, mal ganz kurz so ein kleiner Rundumschlag. Picture Sun fragt, würdet ihr euch jemals eine Profikamera Nikon D3, Canon 1D zulegen? Warum? Ja, nein.
Liebst du mich? Ja, nein, vielleicht.
Genau. Also würdet ihr oder würdet ihr nicht? Also für mich ist die Entscheidung, keine dieser Profikameras zu nehmen, natürlich ursprünglich meine finanzielle gewesen, mittlerweile aber auch eine der Größe, der Handlichkeit und so weiter. Die Profikameras sind in der Regel besser abgedichtet und stabiler und kannst Nägel in die Wand schlagen mit und so weiter.
Ja.
Allerdings
braucht man ja auch manchmal.
Ja, ich brauch's halt nicht. Also zumindest ist das, was mir die drunter bietet, die 5D Mark II bei Canon zum Beispiel, ist mir gut genug. Ganz einfach.
Jo, das geht mir also auch so.
Letztendlich ist es nicht das Werkzeug, sondern es ist der Fotograf, der die Bilder macht.
Ich staune ja gerade, dass du das Argument der Größe bringst. Du hast sonst immer mir dagegen geredet.
Was?
Ja, sonst habe ich mal gesagt, mir ist das zu groß und zu klobig. Und du sagst, naja, komm, da gewöhnt man sich aber dran.
Naja, also ich sag mal, eine 5D Mark II mit einem 35 bis 350er ist natürlich auch nicht wirklich klein und handlich.
Nee.
Aber die
1D ist schon noch ein bisschen fetter.
Ja, aber dann eben noch eine 1D dran, das wäre mir dann doch irgendwo.
Oder die Nikon D3, ein absolutes Sahnestück. Also ich war echt begeistert grundsätzlich von dem Ding. Aber ich würde sie nicht immer mit mir rumschleppen wollen.
Mhm. Ja, Pixel Race fragt, soll ich ein Car-to-Car-Shooting machen? Habt ihr eine Idee, welche Befestigung Sinn macht?
Magic Arms auf dem
Auto. Noch Ideen. Siemens Lufthaken.
Ja.
Also du willst die Kamera an einem Auto befestigen und damit das andere Auto filmen. Bist du selber damit irgendwo dran? Sprich, hast du die Kamera in der Hand oder nicht? Car-to-Car-Shooting, geht es da um Film, um Foto? Also das ist nicht ganz klar. Also es gibt Befestigungsmöglichkeiten fürs Auto, es gibt diese Saugnäpfe. Generell, wenn ich die Möglichkeit hätte, einfach auf dem Beifahrersitz zu sitzen, von dem einen Auto, wo raus fotografiert wird, dann ja, würde ich da wahrscheinlich einfach die Kamera in der Hand halten, vielleicht so einen langen Beanbag nehmen. Da gibt's so für die Wildlife-Fotografen Safari-Geschichten und so, gibt's so Beanbags, die man übers Fenster hängen kann. Und dann oben drauf, also es sind quasi drei Beanbags, die zusammengenäht sind, einer innen, einer außen, einer oben. Dann hast du, ja, und das funktioniert ganz gut. Ja, und dann, der Trick ist ja manchmal, wenn man so ein fahrendes Auto fotografiert, dann, also speziell so in der Car-Fotografie, da ist es ja oft so, dass die fahrenden Autos, die so unglaublich schnell aussehen, wenn man die fotografiert, die sind in Wahrheit gar nicht so schnell, sondern die werden einfach mit längeren Belichtungszeiten und ganz langsamen Geschwindigkeiten fotografiert. Mhm. Das heißt, du musst zur Not da nicht mal irgendwo in einem Auto sitzen. Kommt natürlich darauf an, was du machen willst. Und wenn es Film ist, dann wird es natürlich schwieriger.
Film ist schwieriger. Ja, ich habe mal so ein Video gesehen, wie das ein paar Jungs gemacht haben mit dem Auto. Das ist alles nicht ganz ungefährlich und man sollte das echt nur auf abgesperrten Strecken machen.
Richtig, lass das mal die Profis machen.
Ja, man kann das.
Wobei Pixel Race, unser Profi. Der ist ja Profi, der war bei uns auf dem Workshop in Nordheim. Also insofern, ja, du wirst schon wissen, was du tust.
Also was ich da halt gesehen habe, ist, dass die sich ein Kombi genommen haben, haben die Rücksitzbank umgeklappt, dann hat Fotograf und Assistent hinten gesessen, auf der Ladefläche, vorne ist eben einer gefahren, dahinter eben ein Auto hinterher gefahren, dann eben auch schräg versetzt. Und der Fotograf hat dann eben fotografiert, logischerweise liegend meistens auf der Ablagefläche, hat dann quasi die Ablagefläche so als
nicht rausrutschen.
Ja, eben als Stativ genommen sozusagen. Und der Assistent daneben hat eben ein bisschen aufgepasst auf das Equipment und mal gesagt, hier bist am Ende vom Auto und so, weil wenn man erstmal so drinne ist, weißt du, das ist
ja, aber,
oder eben auch Bescheid gegeben, pass auf, wir bremsen jetzt oder jetzt kommt eine Kurve und so, dass du dich darauf einstellen kannst. Aus dem Cabrio haben wir es auch schon mal gemacht. Ich glaube, ich habe die Bilder nicht mehr. Das ist mich alles scheiße geworden.
Aber ich sag jetzt mal, Johnny, also Pixel Race, unser fotografiert hauptsächlich Rennbilder, also Racing-Bilder, so Motorradrennen, solche Geschichten. Das Equipment alleine, also sprich der super tolle Arm oder sowas, ist es ja nicht alleine. Das hast du ja gemerkt mit dem Stativset, Körperstativset für die 5D Mark II zum Videofilmen. Das war ja auch, naja, so gemischte Resultate. Also das Equipment alleine ist es manchmal nicht. Manchmal ist gut improvisiert schon ausreichend.
Genau. Ja, ansonsten würde ich auch hier diese Saugnapf-Dinge, also ich habe sowas jetzt noch nie professionell machen müssen, aber wenn ich sowas machen wollte, würde ich nach diesen Saugnapf-Befestigungen gucken. Die sollen sehr, sehr gut sein. Die kannst du fast überall am Auto festmachen, Gestänge. Und da gibt es dann so einen kleinen Kugelkopf drauf, Kamera drauf, Fernauslöser und ab geht die Post.
So,
ich habe hier eins, das fand ich ganz spannend, und zwar von Renndrache. Der fragt, was bewirkt der Makroknopf an Kompaktkameras? Was ändert sich dabei in der Kamera? Und wie ist das bei Makroobjektiven bei DSLR? Bei den Kompaktkameras weiß ich so, bei denen zumindest, die ich hatte, da ist das einfach so, dass innen drinne die Software quasi dieser Kamera sagt, fokussiere jetzt mal auf kürzere Distanzen. Das lässt das Objektiv normalerweise weg, einfach aus Geschwindigkeitsgründen. Weil wenn die Logik immer überlegen muss, irgendwo zwischen einem halben Zentimeter und unendlich könnte jetzt scharf gestellt werden und dann muss er das Objektiv hin und her pumpen, um den Schärfepunkt zu finden, dann dauert das ewig lange. Wenn das Objektiv aber sagen kann, naja, irgendwo zwischen 1,80 Meter und unendlich, ist das schon wesentlich einfacher. Und wenn man jetzt auf Makro geht, dann sagt man der Kamera einfach, oh, jetzt ist übrigens irgendwo scharf zwischen einem halben Zentimeter und 90 Zentimetern oder sowas. Und dann weiß die Kamera einfach, in welchem Bereich sie den Fokus suchen muss und fährt dann auch die Linsen entsprechend weit und stellt das Tele entsprechend ein, dass du in diesem Modus bist. Bei Makro, richtige Makroobjektive nicht, aber bei Objektiven, die auch einen Makromodus haben, zum Beispiel mein Sigma Tele 70 bis 300, da geht's das ganz ähnlich. Da musst du eben auch in den Telebereich ab 200 mm fahren und kannst dann einen Hebel umlegen auf Makro und nur in diesem Bereich kannst du den Fokusring eben noch weiter drehen als sonst, damit du eben näher ran fokussieren kannst, um eine größere Abbildung zu bekommen. Das geht wahrscheinlich einfach mechanisch gar nicht anders. Wenn man weniger Tele hat, dann würden sonst wahrscheinlich innen drin nur irgendwelche Linsen zusammendotzen. Und bei richtigen Makroobjektiven, da kenne ich jetzt so das 100 mm zum Beispiel. Da gibt es
den Schalter nicht.
Da gibt es keinen Schalter, sondern das Ding fokussiert einfach von ganz nah dran bis ganz weit weg. Und das ist auch der Grund, warum die in der Regel beim Autofokus langsamer sind. Das sind super Porträtobjektive, du kannst da Landschaft mitmachen und eben auch Makro. Aber sie sind in der Regel etwas behäbiger mit ihrem Autofokus, weil sie einfach einen größeren Bereich immer absuchen.
Ja, wobei halt, den Schalter gibt's doch. Also mein 100 mm 2,8er Canon Makroobjektiv, das hat einen Schalter, wo ich den Fokusbereich umschalten kann. Also ich kann einmal sagen, Nahgrenze 48 cm oder Nahgrenze 31 cm. Das heißt, er wird im Prinzip, wird das Objektiv dann der Kamera sagen, du, ich kann nur so nah. Und damit auch den Bereich einschränken und damit einfach mal per se etwas schneller sein, weil es ist richtig, wenn man den kompletten Bereich nimmt, ja, dann kann er schon recht lange zoomen.
Welches war denn das, was das nicht hat? Ist das das 60er? Ich meine, irgendeins hat das nicht, diesen Schalter.
Weiß ich jetzt nicht. So, jetzt haben wir machen mal nachher noch mit der Twitter-Frage weiter, eine letzte noch, und zwar von Alex77. Wann kommt endlich die Bildbesprechung von unserem jungen Fotofreund?
Das ist ein schöner Übergang.
Das ist ein toller Übergang, weil der kommt natürlich jetzt. Also vor einigen Folgen hatte sich der Tobi bei uns gemeldet und sagte, ey, ich weiß nicht, macht keinen Sinn, ob ich jetzt überhaupt noch weitermachen soll. Dann habe ich ja mal ihm so kräftig ins Gewissen geredet und gesagt, Tobi, du lässt jetzt Gottes Willen nicht die Finger von der Fotografie. Einmal ein Misserfolg, davon gibt man nicht auf, also dabei bleiben. Und das hat der Tobi gemacht und hat auch aufgrund meines kleinen Arschtritts Bilder eingeschickt. Und fand ich klasse. Also er schreibt auch, hab mich richtig gefreut, als ich die von mir gestellte Kreativfrage in der Show gehört habe. Nochmal, ich will mich nicht mit euch vergleichen, also bitte nicht falsch verstehen. Folgendes hat mich zwar etwas Überwindung gekostet, meine Fotos euch zu schicken, aber wenn ihr darauf besteht, was soll's.
Genau. So, und der Witz ist jetzt, er hatte uns Fotos geschickt, dann sind wir nicht dazu gekommen, das zu reviewen, beziehungsweise du hast das ja
angeboten.
Dann
haben wir ihm den Review angedroht.
Dann haben wir das den Review angedroht und hat er sofort eine Mail hinterher geschickt und gesagt, um Gottes Willen, doch nicht meine letzten Fotos, die sind ja schon alt inzwischen, also alt, ja. So lange ist es jetzt auch noch nicht her.
Du, der Tobi ist, glaube ich, 15 Jahre alt, genau. In dem Alter, da sind 3 Wochen viel.
Genau, weißt das du? Ist eine halbe Ewigkeit und hat neue Fotos geschickt und jetzt kann ich schon mal, ihr kennt jetzt die alten Fotos nicht, die zeigen wir auch nicht, das haben wir ihm auch gesagt, aber ich kann euch schon mal sagen, zwischen diesen ersten Fotos und denen, die er uns jetzt geschickt hat, besteht ein himmelweiter Unterschied.
Da liegen Welten. Also was auch immer du da gemacht hast, Fobi, aber so, das, was jetzt kommt, das ist für dich. Jetzt schauen wir uns nämlich mal deine Bilder an. Die verlinken wir natürlich in den Shownotes, Folge 165, happyshooting.de. Genau. ja, er hat 2 Fotos geschickt. Und diese Fotos sind, ja, ich würde mal sagen, also so als kleine Thumbnails, wie sie so an der E-Mail unten dran hingen, war überhaupt erstmal gar nicht klar, was das ist, aber es ist ein Farbfoto, ein Schwarz-Weiß-Foto und es sind Fotos von, ja, also das erste ist von einem, ich vermute mal, es ist ein Schloss.
Ja, das würde ich auch so Maschine sagen.
Oder sowas. So ein
Vorhängeschloss oder sowas.
Ein Vorhängeschloss und da klebt in irgendeiner Form frisch gemähte Wiese dran oder sowas. Also das sind so Grasreste dran oder sowas. Also scheint wohl irgendwie eine landwirtschaftliche Geschichte zu sein. Finde ich gut. Gefällt mir. Das Foto, das geht ganz interessant um mit dem negativen Raum. Also es ist klar, was ist das Subjekt? Es ist aus dem Thumbnail ist es nicht ganz klar. Also man will dann schon auch mehr sehen. Man klickt sich rein. Und dann ist über die Hälfte von dem Bild einfach nur die Wand. Und die läuft auch noch so in die Unschärfe raus. Also finde ich gut, wie da so die Unschärfe, wieder mit der Schärfe eine Unschärfe spielst und was ich auch interessant finde, ist, wenn man sich die Wand anschaut und die Lichtverteilung auf dem Schloss, dann sieht man, wo das Licht herkommt. Also das Licht kommt von rechts unten, das schleicht sich quasi so an der Wand entlang und man sieht auch, dass die Wand nach rechts unten heller wird, also das deutet für den Betrachter der Lichtquelle an und dann sieht man auf dem Subjekt auch, dass das Licht von da hinten kommt. Also dieses Gegenlicht macht unglaublich interessante Reflexionen auf dem Schloss. Find's erstmal so interessant. Jetzt ist natürlich, das Subjekt als solches, würde ich sagen, ist nicht so super spannend. Hätte ich vielleicht ein bisschen anders in Szene gesetzt, aber so generell ist es mal schön aufgeteilt. Also so als abstraktes Bild hat das schon seine Qualitäten und das kann man sich schon durchaus so auch mal an die Wand hängen.
Ich bin ja ein bekennender Fan von so Detailaufnahmen.
Ja, also
das gefällt mir ganz gut.
Rein abstrakte Geometrien. Das zweite Bild, das ist dann schon ein gutes Stück weniger abstrakt. Also auch da haben wir wieder, ja, so, ich weiß nicht, also eine Maschine in irgendeiner Form. Und das ist schwarz-weiß und da ist jetzt ganz klar ein Schild drauf, Trennschalter ein. Also das ist in irgendeiner Form eine Heavy Machinery, keine Ahnung, was das genau ist.
Die trennt irgendwas.
Eisenbahn sein oder an einem Baukran oder da hinten diese Diagonalen und Schrägen, die deuten das an. Was mir unglaublich gut gefällt, ist das Licht in dem Bild. Also du hast da von hinten, von unten links kommt so ein Gegenlicht, das definiert dir diese Fläche vor dem dunklen Hintergrund, also es trennt die Fläche gut vor dem dunklen Hintergrund und sehr starke Kontraste und das finde ich bei dem Bild auch gut. Du hast wirklich tiefe Schwärzen und helles Weiß in manchen Bereichen, ohne da wirklich Detail zu verlieren. Im Himmel ist kein Detail, da war wahrscheinlich auch nichts. Finde ich aber nicht schlimmer, wenn ich mir so das Schild anschaue. Da ist das helle Weiß ist trotzdem noch mit Details, also da ist nichts ausgebrannt. Und dann hast du diesen vorderen Bereich, der so ganz ins Dunkle abtaucht. Das fügt dem Ganzen noch so ein bisschen was Mysteriöses hinzu. Also Tobi, was soll das von wegen, ich ganz ja eh nicht, also da hast du uns jetzt bewiesen, dass du ganz gut was drauf hast.
Genau, geht also, ja mal gar nicht, ja. Wir wollen hier deine Bilder zerreißen und dann schickst du uns sowas.
Ja. Nee, finde ich klasse und das Angebot steht weiter, also ich würde gerne noch einmal so ein Review machen. Schick mal am besten direkt an chris@happyshooting.de, dann kommt es auch direkt bei mir an, weil den Review habe ich dir ja versprochen. Und ja, da werden wir noch eine Runde machen. Also da du bist auf dem richtigen Weg. Interessant übrigens auch, wie du die Bilder diagonal gekippt hast. Ist nicht immer notwendig. Manche Bilder brauchen es nicht. Aber das Diagonale suggeriert ganz, ganz speziell bei Subjekten, die an sich so, naja, nicht so hyperspannend sind, suggeriert das Diagonal natürlich auch ein bisschen mehr Dynamik. Also insofern finde ich statt gut. Außerdem hast du schön angeschnitten. Das finde ich auch gut. Also dieses nah rangehen, dieses Detail raussuchen und einfach mal weglassen. Weil was man weglässt, das erweitert das Bild ja für den Betrachter. Das eröffnet ja den Spielraum für Interpretation. Also, ja, kann ich nicht viel mehr sagen. Mach mal weiter so und schick noch mal eine Runde. Also noch mal ein, zwei Bilder. Mhm. Und dann machen wir da weiter. Danke, Tobi.
Ich bin ja mal gespannt. Ja, und apropos schiefe Bilder. Schiefe Bilder können ja schön sein. Nicht so schön ist es, wenn sie verwackelt sind, wenn man gar nicht verwackeln möchte.
Ja.
Ja. Jetzt kommt unser Werbeblock, oder?
Klapper, klapper. Wir haben jetzt einen Werbeblock. Unser Sponsor Enjoy Your Camera, der uns ja die letzten Folgen schon Sachen für den Review geschickt hat, hat auch diesmal wieder was geschickt. Und zwar das Steadypod. Steadypod. Das Steadypod, wir kennen es, wir haben ja schon mal drüber erzählt, dieses Poorman's Tripod, du nimmst dir eine Schnur und wurstelst die irgendwie zusammen mit einer Schraube und hängst das unten an die Kamera ran und stehst dann da drauf. Davon gibt es jetzt eine richtig professionelle Version. Mhm. Das ist ein Gerät, das schraubst du unten an die Kamera ran.
Was heißt und, Gerät? Was?
Ja, nee, also das ist im Prinzip, ist das pass mal auf, hör's dir mal an. Also ich zieh's jetzt mal raus.
So. Also das ist so eine Spule irgendwie sowas.
Das ist eine Spule. An dieser Spule ist ein, mal schauen, das ist sogar Kunststoff ummanteltes Drahtseil, das da aufgewickelt ist auf ein diese Spule.
Drahtseil, okay.
Ja, das ist ein Drahtseil, also es ist höchst stabil. Und wie gesagt, die Spule selbst, die ist an so einem Drehgelenk und die schraubst du unten an dein Stativgewinde ran. Und dann ziehst du das raus und am Ende der Spule ist ein, ja, so ein 90-Grad Teil, das sieht aus wie so ein ABS-Kunststoff, also so ein das, sieht recht stabil aus, mit so einem kleinen Profil drauf. Und auf dieses Ende, das lässt du quasi auf den Boden runter und da stehst du drauf. Mhm. So, jetzt hat diese Spule hat jetzt drei Einstellmöglichkeiten, also so ein Schalter an der Seite. Der eine heißt Extend, also das ist das, wo man das Ding quasi ausfährt. Dann einen zweiten, der heißt Adjust Retract, also da kann man quasi, da wird quasi der Freilauf eingestellt. Also beim Extend geht es nur in eine Richtung, nämlich raus. Mhm. hast du diesen Adjust Retract, da wird es dann so rein raus. Das heißt, du kannst das quasi, kannst die Höhe justieren. Du stehst jetzt da mit dem Fuß drauf, justierst die Höhe.
Das muss irgendwie auf Augenhöhe kommen.
Das muss nachher irgendwie auf Augenhöhe kommen, klar. Mhm. Und du machst das so knapp unter Augenhöhe und dann dritte Einstellmöglichkeit, locked. Damit ist das Ding wirklich bombenfest verankert.
Okay.
Und jetzt ziehst du noch so ein bisschen nach oben und spannst das quasi.
Mhm. Während ich mit dem Fuß unten draufstehe.
Während unten mit dem Fuß draufstehst und jetzt hast du ein Stativ. Also das
quasi ein umgedrehtes Stativ sozusagen.
Genau, ein inverses Stativ. Das nimmt dir quasi ein bisschen die, also die Bewegung, die Hoch-Runter-Bewegung, auch sogar rechts-links, tut es ein bisschen eindämmen. Es hält allgemein durch diese leichte Spannung, hältst du die Kamera wesentlich stabiler und kannst damit deutlich länger belichten. Ich habe es jetzt mal dabei gehabt und du kriegst da tatsächlich ein gutes Stück mehr Belichtung raus. Und wenn du dann fertig bist, dann stellst du es auf Retract und machst einmal zack, 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 zack und dann geht das wie beim Staubsauger das Kabel wieder aufgewickelt und dann ist es fertig für den nächsten Einsatz.
Du.
Und dann kannst du, das Teil hat noch ein Gelenk unten, also das schraubst du ran und dann kannst du es noch so 90 Grad wegklappen, sprich du kannst es noch so unten gegen den Kameraboden klappen und dann ist es auch ziemlich handlich und aus dem Weg.
Aber du kannst es quasi dran lassen dann und...
Lässt das dran, okay. Nimmst es mit. Was nicht geht, also es wird, diese Stativgewinde wird nicht durchgeführt, das heißt, wenn du noch irgendwie parallel mit Stativ arbeiten willst, aber wenn du das dabei hast, willst du ja nicht mit Stativ arbeiten.
Ich wollte gerade sagen, also, entweder ich habe Stativ dabei oder ich habe die Schnur dabei.
Genau, brauchst du eigentlich nicht. Nee, das ist aber handlich so, das Stativ für die Hosentasche quasi.
Aber du könntest es gibt doch diese Handschlaufen für die Kameras, die man dann unten am Stativgewinde festmacht
und die da führen du jetzt
es ja meistens Steadypod durch und da machst du Steadypod dran, genau.
Genau, und dann hast du oben, also da wo das festgeht mit der Kamera, da ist noch so eine kleine Gummimatte, dass es also auch ordentlich hält. Macht einen sehr robusten Eindruck und funktioniert. Ich habe es getestet und dieses Testgerät werden wir natürlich auch verlosen.
Cool. Ja,
das Steadypod. Vielen Dank an Enjoy Your Camera für die Unterstützung.
Das Ding würde auch zusammen mit dem Holster funktionieren übrigens, weil ja diese Bodenplatte von dem Holster auch die Gewinde durchführt, sogar mehrere davon. Also da könnte man das auch dran machen.
Dann hast du aber hinterher ein Ding. Also ich stelle mir das gerade vor, weißt du, so, das ist dann wie so ein Rambo-Waffengürtel, den du so komplett um deinen Bauch hast. Auf der einen Seite dieses, auf der anderen Seite, da hängt doch hier noch ein Beanbag und da noch Zweitkamera und du kannst ja auch mehrere von diesen Holstern gleichzeitig tragen.
Gibt es bestimmt auch was von Binford.
Mit Sicherheit.
Der Binford genau. 3000 Kameraholster.
Und dann noch oben die Fotografenweste, wo du dann in jedem Fach noch irgendwie...
Oh, die Dinger gibt es ja auch noch.
...Filter hast und so.
Ja, ja, ja.
Ah, übrigens, auf Twitter kommt gerade noch rein von Metapartikel.
Achso, Werbung Ende, ne?
Werbung Ende, ja. Gut. Genau, Werbung Ende, es geht weiter. und zwar, Metapartikel bittet uns, dass auf das Forum hinzuweisen, da gibt es nämlich einen neuen Eintrag fürs Hamburger Fototreffen und auch eine
Bunkertreffen.
Bunkertag in Hamburg. Mhm. Dazu hat er uns zwei Links geschickt, die werden wir in den Shownotes verlinken. Also wer in Hamburg ist und wer da mit beim Treffen mitmachen will, ich muss gerade mal schauen, wann das genau ist. Terminumfrage. Ah, der Termin ist noch offen. Ich sehe gerade, aber man kann mitmachen. Mhm. Ja, es wird irgendwann im Februar wird's stattfinden.
Packst du die Links bitte ins Notebook?
Ich packe die Links ins Notebook. Super. Ja, also Februar oder März, so wie es aussieht, wahrscheinlich im Februar an einem Wochenende.
Es gab schon mal ein Bunkertreffen, da gibt es auch Fotos bei Flickr. Müsst ihr mal im Forum suchen nach Bunker oder Bunkertag. Da sind die Flickr und andere Galerie-Einträge von den Teilnehmern verlinkt. War, glaube ich, eine ziemlich coole Aktion. Also macht mal mit.
Ja, wenn es interessiert, mal schauen. Vielleicht schaffe ich es ja da auch mal hin, weil ich habe einen Freund in Hamburg und ich muss eh mal noch vor dem Everest-Track im April noch mal nach Hamburg zum Globetrotter fahren und noch ein paar Sachen einkaufen. Also könnte man ja vielleicht irgendwie passend machen, wäre nicht.
Dann habe ich hier noch einen Aufruf, den gebe ich einfach mal durch, und zwar von Hel G. Hab im Forum schon gefragt, suche eine Modelagentur, die körperbehinderte Models vermittelt. Also wer da Tipps hat, der soll doch mal ins Forum schauen auf happyshooting.de und da mal gucken oder einfach hier in die Kommentarfunktion oder mit der Kommentarfunktion zur Folge 165 mal einen Kommentar schreiben mit einem Link. Kennt ihr eine Modelagentur, die körperbehinderte Models vermittelt?
Sehr schön. So, das wird eine lange Sendung heute. Jetzt kommt nämlich erstmal ein Audiokommentar
von
Manuel.
Hallo Boris, hallo Chris, hier ist der Manuel aus Schwabach, aka Gutspeed im Forum und Besuche eures Juli-Workshops dieses Jahr in Tübingen. Ich möchte zu der Folge 163 zwei Kommentare loswerden. Das eine ist, ich möchte eine fünfte Folge zu den Funkauslösern liefern.
Oder sechste.
Ich habe mir vor einiger Zeit die Ellingcom Skyports gekauft als Funkauslöser. Ich hatte lange Zeit vorher immer die Cactus Version 2 im Einsatz und diese haben sich jetzt leider als sehr, sehr unzuverlässig herausgestellt. Kurzen Testbericht zu den Ellingcom Skyports habe ich auf meinem Blog geschrieben. Den Link habe ich euch in der Mail mitgeschickt. Der zweite Kommentar bezieht sich auf den Kommentar von Wolfgang zu den Fotoclubs. Auch ich kann nur Gutes über eine Mitgliedschaft im Fotoclub hier in Schwabach berichten. Der Fotoclub ist unter www.fotoclub-schwabach.de zu finden. Das Interessante bei Fotoclubs ist häufig, dass die etwas andere Schwerpunkte setzen, als wenn man sich nur übers Internet oder Podcast mit Fotografie beschäftigt, da sie viel an Ausstellungen und Wettbewerben teilnehmen, viel mit Rahmen und auch Passepartouts sich beschäftigen und einfach einen anderen Ansatz fahren. Nicht besser, nicht schlechter, einfach anders. Und diesen Einblick und diese Unterstützung auch von Kollegen vor Ort zu haben, ist häufig sehr hilfreich. Ich kann also jedem nur empfehlen, mal beim örtlichen Fotoclub vorbeizuschauen oder deren Ausstellungen zu besuchen. Ja, ich grüße alle Hörer und macht's gut. Bis dahin, euer Manuel. Tschüss.
Jo, tschüss Manuel. Jo.
Danke für die Info.
Das Ganze hat er aufgenommen auf dem Flughafen direkt bei den Wartungsarbeiten des neuen Airbus.
Oder er war gerade unterwegs auf so einem Draufsitzrasenmäher, so.
Genau. Lasst euch nicht runterkriegen, schickt uns die Audiokommentare, auch wenn die technisch nicht perfekt sind. Auch wir sind nicht perfekt.
Richtig, genau. Ja. Hast du eine Überleitung?
Eine Überleitung. Wenn man nicht perfekt ist, dann muss man zu einem Workshop kommen.
Ja, wir wollten mal ganz, ganz kurz eine kleine Übersicht in den Raum werfen, weil jetzt die Workshops langsam aber sicher so Stück für Stück online kommen. Anfang Dezember haben wir gesagt, es ist noch Anfang Dezember, gerade noch so. Es ist eigentlich schon fast Mitte, aber naja, es dauert manchmal noch ein bisschen länger, als man denkt. Ja, 4. bis 6. Juni sind wir wieder in Berlin. Der Berlin-Workshop wird eine Neuauflage bekommen, aber nicht wirklich ein aufgebrühter alter Kaffee werden, sondern wir haben eine super neue Exkursion. Da können wir noch nicht wirklich was drüber sagen. Es wird noch festgeklopft, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben eine neue, sehr coole Workshop-Location und das wird auf jeden Fall spannend. Und dann haben wir einen neuen Workshop in Dresden, unseren Stadt-Land-Fluss-Workshop. Also Thema Berlin ist Menschen und Street. Menschen wird überall so ein bisschen eine Rolle mitspielen. Nicht bei allen wirklich viel, aber bei dem Berlin-Workshop ganz sicher. Der Dresdner Workshop Stadt-Land-Fluss, wir haben so eine Mischung, ein bisschen Street, Landschaft.
Stadt-Land-Fluss mit D.
Mit D.
Stadt?
Duisburg.
Land?
Dänemark.
Fluss?
Donau.
Sehr gut.
Siehst du? Ja, zur Donau kommen wir gleich noch. Stadt, Land, Fluss. Wir haben ein Hauptquartier für den Workshop in sagenhafte Location. Da hat uns Thomas wieder unglaublich mitgeholfen. Und zwar unser Hauptquartier für den Dresdner Workshop wird das Dresdner World Trade Center. Da gibt's tatsächlich ein World Trade Center.
Juhu.
Da werden wir stationiert sein. Da haben wir einen Workshop, unser Workshop-Zentrum. Das heißt, da werden wir uns einfach mal mit der Umgebung beschäftigen. Was gibt denn die Stadt so her? Da haben wir den Landteil, weil wir natürlich die Landschaft um Dresden rum uns gründlich anschauen werden. Und den Flussteil, den verbinden wir ganz einfach, weil wie kommt man in die Landschaft um Dresden? Ganz einfach per Fluss. Wir werden nämlich uns einen Raddampfer der legendären Weißen Flotte auf der Elbe kapern werden wir nicht gerade. Wir mieten uns den oder zumindest Plätze darauf und einen Salon und werden dort einfach unsere Exkursion mal aufs Wasser verlegen und die Zeit dort nutzen, also sprich einen kompletten Tag so. Ja, wie komplett der wird, müssen wir schauen, aber mehrere Stunden in die eine Richtung schippern, zwischendurch aussteigen, Landschaft begutachten, vom Schiff aus auf dem Schiff die Zeit auch nutzen im Salon und uns dort entsprechend weiterzubilden, Workshop-Teile dazu machen. Also Stadtlandfluss, hyperspannend. Also da freue ich mich
tierisch drauf. Das wird bestimmt richtig geil, ja.
Jo, dann Klostergeister, nachdem der ja letztes Jahr auch, so wie der Berlin-Workshop, ziemlich schnell voll war, werden wir den auch wieder machen. Klostergeister und kein bisschen heilig heißt es hier auf der Website. der ist auf seine Art wirklich einmalig, der Workshop. Die Atmosphäre in dem Kloster, das können die Teilnehmer von diesem Jahr bestätigen. Die Atmosphäre dort ist klasse. Wir sind im alten historischen Klostergemäuer mitten im Naturpark Obere Donau. Die Teilnehmer wohnen dort gemeinsam. Wir haben eine ganze Menge an Projektarbeit. Das ist unglaublich gut angekommen. Also Projektarbeit rund ums Fotografieren. Mhm. Wirklich die Teilnehmer mal selbst sich so ein bisschen was zusammenschustern können. 4 Tage lang, im Gegensatz zu den anderen, die nur 3 Tage sind. Die Teilnehmer werden dort alle unter einem Dach wohnen.
Ja, das ist eben das, was diese besondere Stimmung macht. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn wir sagen, das ist ein 4-Tage-Workshop, dann ist das ein 4-Tage-Workshop. Wir haben natürlich eine Zeit, an der wir anfangen und eine Zeit, an der offiziell Ende ist. Aber durch die Projektarbeiten, die wir machen und dadurch, dass wir da wirklich alle auf einem Haufen sind und uns abends natürlich treffen und morgens schon zum Frühstück sehen, ist das ein quasi fast rund um die Uhr Intensiverlebnis. Also ich habe das ja auch dieses Jahr zum ersten Mal mitgemacht. Chris kannte das ja schon da vor Ort.
Willst du wieder?
Und natürlich, also das ist so dermaßen Hammer, da alleine in diesen Kammern zu wohnen. Also das sind ja sehr, sehr hohe, alte Nonnenzimmer. Das sind ja relativ hohe Räume eigentlich, aber sehr, sehr niedrige Türen. Also man geht immer mit Demut natürlich auf den Flur. Draußen ist auch ein bisschen Schweigen auf dem Flur angesagt. Es ist sehr ruhig dann dort. Und es ist einfach klasse auch, das sind ja nicht nur wir, sondern es ist ja ein großes Gebäude, wo viele Kurse stattfinden und alle Altersgruppen eigentlich vertreten sind. Und wir hatten da jetzt auch ganz coole Gespräche mit 70, 80-Jährigen, die da gemalt haben, die auch an Fotografie interessiert waren, die mit Computern interessiert waren und so weiter. Es ist einfach ein Schlag Mensch, der da zusammenkommt auf einen Haufen. Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Ja, toll. Thema dafür ist, es ist ein bisschen schwierig einzuordnen. Also Landschaft ist schon ein Thema, aber nicht nur das Hauptthema. Wir werden dort natürlich die Landschaft, speziell an der Oberen Donau, ist landschaftlich einfach was geboten. Das können wir nicht außen vor lassen. In den 4 Tagen haben wir aber natürlich auch Zeit, uns mit Dingen zu beschäftigen, wie dem alten Gemäuer dort, den Menschen, also auch uns gegenseitig. Die Landschaft ist atemberaubend. Das Kloster selbst ist wirklich mehr als einen Blick wert. Und ja, es ist wirklich so ein unverwechselbares Ding, ein einmaliges Ding. Also zweimalig, weil wir machen es ja dann nächstes Jahr zum zweiten Mal. Und zwar von 1. bis 4. September. Und dann hast du noch was am Kochen und das ist die Geschichte mit Moritzburg.
Moritzburg, genau. Ich habe jetzt leider die Termine nicht vor mir, die hast du.
Ich suche gerade raus, Moritzburg findet statt vom 16. bis 18. Juni 2010.
Genau, das ist in der Woche. Das ist etwas ungewöhnlich, weil sonst machen wir es übers Wochenende. Wir arbeiten da auch gerade an der endgültigen Klärung. Also das werdet ihr jetzt heute, wenn ihr auf die Seite geht, wahrscheinlich noch nicht buchen können, weil ich warte immer noch auf Antwort von denen da vor Ort, damit wir das kalkulieren und dicht dingfest machen können. Aber da ist ein Wildgehege, da war ich schon mal, da habe ich auch ein paar Fotos bei Flickr. Und in diesem Wildgehege wird das stattfinden. Also da sind dann Parkplatzgebühren und Eintritt ist alles mit dabei, logischerweise. Aber wir haben dann da einen Raum, da können wir uns schön treffen. Und dann werden wir durch das Wildgehege streifen und werden eben Tiere fotografieren. Wir werden Landschaft haben. Wir werden vielleicht auch ein bisschen den Mensch in die Natur setzen. Das müssen wir mal gucken, wie wir das aufteilen. Und wenn das alles klappt, wie ich mir das vorstelle, werden wir eine Flugshow bekommen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Bussarde oder Eulen oder was auch immer, die da so fliegen lassen können. Weiß ich nicht genau, was sie da so alles haben. Es gibt ja langsame Flieger und schnelle Flieger. Werden die uns mal vorstellen können, werden wir fliegen lassen können und eben fotografieren können. Das ist so der Plan. Wenn das nicht klappt, gibt es noch einen Ausweichplan. Dann werden wir eine Führung durch das Gelände bekommen, wahrscheinlich auch durch die Gehege, also wo sonst kein Touri hinkommt, und werden ein bisschen genauer erfahren, worauf man so achten muss in der Natur, was es zu sehen gibt und wie man denn überhaupt dann auch Tiere aufspüren kann. Wir können halt keinen richtigen Wildlife-Workshop machen. Es geht nicht mit einer großen Gruppe. Echtes Wildlife, da kannst du vielleicht zu zweit, maximal zu dritt nochmal losgehen.
Ich sehe uns schon die armen Tiere verscheuchen.
Was ganz interessant sein wird, ist, also ich hoffe auf gutes Wetter, wir werden die Möglichkeit haben, dort sehr lange zu bleiben. Also bis 9 oder 10 Uhr, hat man mir gesagt, wäre kein Problem. Das heißt, erstens machen wir es in der Woche, wenn sowieso relativ wenig los ist, sodass wir also auch niemanden stören und auch nicht gestört werden. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, noch wunderschöne Sonnenuntergänge dort quasi in der, sagen wir mal, domestizierten Wildnis zu erleben und auch zu fotografieren.
Ja, und das Ganze findet statt in Moritzburg in der Nähe von Dresden. Und alle diese Workshops...
Es gibt noch einen Bonus, der steht noch nicht auf der Webseite, weil da habe ich heute erst die 80% Bestätigung bekommen. Aber es sieht so aus, als ob das 100% werden. Es wird dann einen Lichtworkshop wieder geben. Das war ja dieses Jahr ein ziemlich guter
Erfolg. Der war auch rappelvoll, ja.
Ziemlich guter Erfolg. Hat also, glaube ich, allen Beteiligten einen riesen Spaß gemacht, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe nach dem Feedback. Das werden wir wieder machen. Das heißt, wir werden wieder in der alten Brauerei sein, in dem ehemaligen Badehaus unten. Und wir werden auch wieder zur Plesseburg fahren, was eine extrem geniale Location ist, wie ich finde.
Da habe ich auch noch ein Video von. Das werde ich noch, wenn wir dann den Workshop auf die Website tun.
Genau, das wird auch im September sein. Das hatten wir gesagt, 17. bis 19. glaube ich.
Sowas um den Dreh rum,
ja. Genau.
Ja, und die Workshops, zumindest die dieses Jahr noch, also jetzt im Dezember noch online gestellt werden, haben auch einen Frühbucherrabatt, der gilt, wenn ihr noch im Jahr 2009 bucht, also bis zum 31.12. Und der ist ganz ordentlich. Wir reden hier, glaube ich, von 50 Euro Frühbucherrabatt. Also, wen es interessiert, das ist das ideale Weihnachtsgeschenk. Und wenn ihr es irgendjemandem schenken wollt, dann ja, seid ihr da natürlich auch an der richtigen Adresse. Es hat noch einer auf Twitter gefragt, ob man denn auch die Workshops zu mehreren buchen kann. Aber natürlich. Also es ist ganz, ganz, ganz gut, das haben wir auf anderen Workshops gemerkt, wenn Leute zu zweit oder zu dritt auf den Workshop kommen, dann ja, dann hat man so ein bisschen, dann fremdelt man ein bisschen weniger, wenn man schon jemanden kennt. Und das sind dann auch oft diese Gruppen, die später dann zusammen öfters mal am Wochenende irgendwo zusammen fotografieren gehen. Und da kann man natürlich so einen guten Grundstein legen auf so einem Workshop. Oder ihr kennt euch übers Forum zum Beispiel. Wir haben übrigens dann zu den Workshops auch auf dem Happy Shooting Forum jeweils einen Diskussionsbereich. Das heißt, wen es interessiert, der kann da auch gerne mal eine Frage reinstellen oder auch mit anderen Interessierten oder mit anderen, die sich schon angemeldet haben, so ein bisschen reden. Da kann man dann Fahrgemeinschaften ausmachen oder auch mal Zimmersharing, weil man muss ja das Hotelzimmer nicht immer einzeln haben, sondern man kann sich ja auch zusammen irgendwie tun und ein Zimmer teilen und so weiter.
Ja.
So, genug zu den Workshops.
Ja, muss ja aber auch mal sein.
Aber na, Adresse happyshooting.de/workshop oder direkt auf happyshooting.de einfach Workshops klicken und da findet ihr dann
genau
alles weiter.
Und was jetzt heute noch nicht anklickbar ist, das wird dann jetzt aber Stück für Stück ausgebaut.
Ja, einfach gucken. Also da ist dann ziemlich klar, was schon online ist, was noch nicht.
Genau.
Wer dorthin geht und den einen Workshop noch nicht online findet, den er haben möchte, der kann sich dann zumindest in den Newsletter eintragen und darüber geben wir dann auch Bescheid.
Juckt mir auch schon wieder in den Fingern. Ich freue mich schon wieder drauf.
Na gut. Ja. Wir haben eine neue Aufgabe.
Richtig. Also die aktuelle Aufgabe ist ja die Speicheraufgabe. Da gibt Chris den, wie heißt er?
Den Memory Kick. Das, was uns die Firma enjoyyourcamera.com zur Verfügung gestellt hat, um wegzugeben, ein Image-Tank mit phänomenalen Hin- und Herkopiermöglichkeiten.
Genau, so den werden wir dann nächste Woche quasi verlosen an diese Aufgabe. Das läuft ja aber noch bis heute. Da habt ihr also noch eine Chance, ein Bild reinzustellen. Und ab heute gibt es eine neue Aufgabe. Da werde ich mich mit einem weinenden Auge von dem Spider-Holster verabschieden dann.
Den also hast du lieb geworden.
Nochmal, also die Aufgabe läuft ja dann 2 Wochen. Dann habe ich ihn, also 3 Wochen habe ich ihn ja noch, das ist ja auch schön. Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich ihn auch mal benutze. Ihr habt dann ein Original von Boris benutzten Spider-Holster.
Mit ein paar Kratzern.
Ja, ich gehe.
Obwohl,
ich
das Ding sieht so robust aus.
Da kriegst du keine Kratzer rein. Ich wüsste nicht, womit. Mit Diamant vielleicht oder so. Also ich werde ihn nicht dreckig machen, keine Angst, aber ich werde ihn noch ein bisschen benutzen. Ja, den will ich weggeben und deswegen gibt's natürlich eine, also ich muss ihn auch weggeben, deswegen gibt's eine neue Aufgabe und da hat mich per Twitter ein Vorschlag von Pfei erreicht oder Pfei, also P-H-E-I, der schreibt, Idee für die Spider-Holster-Aufgabe, Spinne, aber mit der Einschränkung, dass keine echte Spinne zu sehen ist. Und das machen wir. Das heißt, die Aufgabe lautet Spinne. Der Tag ist auch HS Spinne. Bei Flickr reinstellen und der Happy Shooting Gruppe zuordnen mit diesem Tag HS Spinne. Aber kein Foto von einer echten Spinne. Und ich präzisiere jetzt mal auch keine Gummispinne oder sowas. Also das Tier Spinne wollen wir nicht sehen. So, da bin ich mal gespannt. So, die Aufgabe läuft, wenn ihr das jetzt hier heute hört, vom 10.12. bis zum 24.12.2009. Ho, ho,
Weihnachten. Und jetzt räumen wir noch kurz bei Twitter ab, weil es doch immer noch Fragen reinkommen.
Wir haben ja Zeit.
Wir haben ja heute
Zeit. Ich muss es ja hochladen hinterher.
Ja, balim.de schreibt, wann werden die restlichen Workshops freigeschaltet? Ja, hast du gerade erfahren. Genau, der hat auch gefragt, ob es möglich ist, mit mehreren zusammen zu buchen. Frimo schreibt, habt ihr Erfahrungen mit der Lightroom 3 Beta? Wisst ihr, ob bald ein Lightroom 3 Release Candidate rauskommt? Also Erfahrungen, ich habe es mal angetestet. Ja, gibt ein paar Änderungen, die Beta, aber ich habe es jetzt nicht wirklich gründlichst untersucht. Ich arbeite noch mit der 2er und wann sie rauskommt, weiß ich nicht. Du weißt wahrscheinlich auch nicht mehr.
Dito. Mhm.
Ja. Alex77 fragt, 7D gegen 50D, was kann die 7er mehr oder besser, bis auf die Pixelkreuzsensoren und zweimal Digic 4? Das sagt mir, du hast ja da schon alles mögliche angelesen. Also insofern, mehr kann ich dir jetzt auch
was
nicht sagen.
Was kann denn
also
der Porsche mehr als der Opel? Also jetzt, außer jetzt, dass er schneller, breiter, mehr Sprit und...
Genau, geh doch mal auf dpreview.com und da hast du deine Reviews und da kannst du deinen Vergleich einfach selber anstellen. Das ist viel, viel besser.
Ja, ganz genau.
Erfahrung haben wir nämlich weder mit einer noch mit der anderen.
So sieht's aus.
Also könnte man dir keine First-Hand-Geschichten geben. Moondragon fragt, habt ihr von letzter Woche nicht schon genug Twitter-Fragen? Ja, anscheinend nicht, wie du merkst.
Ja, haben wir ja am Anfang abgefrühstückt.
Ja, dann John Fierer fragt, hast du diese Analogfilme, die Rollfilme, hast du 6x6 Filme zur Entwicklung geschickt? Wie sind deine Erfahrungen externer Belichtungsmesse nötig? Also erstmal sind meine Erfahrungen, dass ich sie jetzt abgeschickt habe,
nächstes Mal
noch nicht
mehr,
ne? Und nächstes Mal hoffentlich mehr. Und externer Belichtungsmesser nötig. Tja, bei einer Kamera, die keinen eingebaut hat, die Mamiya hat keinen eingebaut, ist er nötig, ja. Bei einer, die einen Belichtungsmesser hat, der tut, ist er nicht nötig, ganz einfach. Wobei, Belichtungsmessung ist nicht gleich Belichtungsmessung. Also insofern gibt's auch unterschiedliche Antworten, je nachdem. Aber das vertiefen wir jetzt nicht groß. Apographon schreibt, bin kurz davor, mir ein 70-200 Blende 2.8 zu kaufen. Option ist Sigma oder Tamron. Zu welchem der Hersteller könnt ihr was sagen? Ja, siehe oben.
Haben wir vorhin schon mal erzählt.
Ja, wir kennen weder das von Sigma noch das von Tamron. Insofern siehst du uns hier Schulterzucken. Tut uns leid.
Bei Sigma weiß ich, die haben durchaus Streuungen. Also da liest man in Foren durchaus häufiger mal, dass man mehrere Objektive beim Händler mal durchprobieren sollte, wegen Dezentrierung und sowas, um das Beste sich rauszufischen. Meine persönlichen Erfahrungen mit Sigma sind erstmal positiv. Ich habe 2-3 Objektive, glaube ich, in meiner Laufzeit bisher von Sigma gehabt und die waren alle okay. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Tamron hatte ich, glaube ich, bisher selbst noch gar nicht.
So,
also und nicht selbst besessen. Ein Review haben wir mal gemacht.
Ich hatte mal einen Tamron, aber das ist auch schon länger her. Also ich kann de facto einfach nichts sagen. Dann als letztes von Twitter noch Glasstaub. Keine Frage, nur Info. Unter Windows 7 im Bereich Anzeige kann man unter Farbe kalibrieren eine Monitorkalibrierung per Auge vornehmen. Also das, was man ja schon länger von macOS kennt, wo man auch so mit einem Auge kalibrieren kann. Ist besser als keine Kalibrierung, aber eine Kalibrierung per Kolorimeter ist immer noch besser.
Der Haken ist halt, dass es noch kein Gerät gibt, was das Auge kalibriert.
Genau, daran liegt's. So, dann
Hui, dann hast du hast aber vorhin, mach noch mal ein Geräusch.
Ach so, ich soll mal ein Geräusch.
Ich will jetzt wissen, was das ist. Machen Sie ein Geräusch Ihrer Wahl. Ja, danke.
Ach so, nee, Moment, das Geräusch. Achtung.
Ich ruf gleich die Jungs, bitte, hab mich lieb, Jacke.
Ja, genau, hör mal, also.
Gehört das Quietschen vorher auch schon dazu?
Ja.
Okay.
Also ich kann auch noch ein paar Mal mehr, wenn du möchtest.
Junge. Ja, dann los, lass jucken, bevor du mit schwanger läufst. Was ist das?
Das ist eine Zeiss Icon Box Tengor. Also eine alte, wirklich historische, mit Leder beklebte Blechbox im Prinzip. Die schießt 6x7 schießt die.
Aha.
6x7. 6x7 Zentimeter oder 6x, das müssten sogar noch mehr sein. Ja, ist egal, also ist so Pi mal Daumen ungefähr. Sie hat eine Belichtungszeit. Also das hier, was ich hier so, dieses Gequetsche beim Drehen, das ist das Filmaufdrehen.
Ah, okay.
Also das Spulen quasi, da musst du da hinten auf so ein kleines rotes Loch hast du da, wo du quasi die Rückseite vom Film siehst. Da ist dann die Nummerierung drauf. Mhm. Also du drehst so weit, bis die nächste Nummer siehst. Das hält also nicht von selber an. Das ist dann der Auslöser.
Mhm.
Also einmal runter und wenn du hochtust, dann spannt er wieder. Das ist also so ein Federmechanismus. Also eine Belichtungszeit. Dann hast du oben noch so einen Schieber, da kannst du ziehen und kannst drei verschiedene Blenden einstellen. Das ist so ein Blech mit drei verschiedenen großen Löchern, je nachdem, wie weit du rausziehst.
Okay.
Ist dann die Blende drin. Dann hast du noch einen Schieber an der Seite, kannst du auch noch rausziehen und damit kannst du dann auf Bulb-Mode stellen, also auf immer an. Mhm. Da kannst du sogar bei dem Gerät kannst du sogar einen Drahtauslöser anschließen. Ist wahrscheinlich sogar nötig. Was noch? Der Sucher funktioniert, das ist wie so ein kleiner Schachtsucher, aber der ist nur ungefähr einen Zentimeter groß.
Ein Schächtchen. Also
das siehst du auf einem matten kleinen Display quasi um die Ecke, so über so ein Prisma siehst du quasi, was vor dir ist. Und das aber auch für Hoch- und Querkant jeweils einmal, also du hast zwei verschiedene Sucher.
Mhm. Der geht aber nicht durchs Objektiv dann, oder doch?
Nein. Das ist wirklich okay. Simpelste Kamera überhaupt. Okay. Also, ja, und das Ganze im handlichen Boxformat. Also einfach mal.
Wie groß muss ich mir das vorstellen, die Box?
10 auf 8 auf 5 ungefähr. Also schön handlich und kannst auch so aus Bauchnabelperspektive von oben so in das Sucherding reingucken und gut ist.
Dann mach doch mal ein Foto von für die Shownotes.
Schicke ich dir.
Sehr schön.
Also die ist ja einfach mal nach Boxkamera oder Box Tengor, das ist eben eine von den verschiedenen Boxen. Mal googeln, da gibt's viele Fotos online und die gibt's in verschiedensten Ausführungen und die sind ja sehr, 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 sehr cool irgendwie. Mal schauen, was rauskommt. Ich habe noch keinen Film damit belichtet, aber das kommt als nächstes. Ich musste die erstmal ein bisschen instand setzen innen, da sind irgendwelche Rollen nicht gelaufen und so, wo der Film drüber läuft.
Klasse.
Das habe ich jetzt in
Ordnung. Also, hast neues du dir Spiel ein kleines Spiel? Schätzchen mitgebracht?
Ja, aber der Witz ist, das Ding habe ich auf der Fotobörse in Darmstadt geholt.
Ja. Habe ich mir schon gedacht.
Für, ja, das Dingen. Das ist eine historische kleine Kamera. Davon gibt es aber so viele.
Ja.
Die also ist so in einem
Sperrmüll quasi.
In einem halbwegs bedauerlichen Zustand, aber gut genug, um sie wieder zu richten. Das Ding hat mich 10 Euro gekostet.
Ja. Sag ich ja.
Ja.
Ich finde so ein Spielzeug ja auch toll. Ich lache nur gerade und mache mich lustig darüber, weil ich finde es ganz gut, dass ich nicht auf dem Flohmarkt war, weil da hätte ich wahrscheinlich auch wieder allen möglichen Kram gekauft und dann hätte ich hier zu Hause gar nicht gewusst, wo ich es alles hinstellen soll.
Ja, gut, das verstehe ich.
Weißt du, ich bin früher schon immer rumgegangen, habe so alte Radios geholt, was so zu Großmutters Zeiten, diese alten Radios, habe die wieder zum Laufen gebracht irgendwie und das fand ich immer klasse. Aber naja, schlussendlich, wohin mit dem ganzen Kram?
Passt ja zu meinem derzeitigen Analogtrip. Jetzt muss ich nur im Fotoschrank noch ein bisschen mehr Platz machen.
Ja, schon genau. Gehen. Brauchst du einen Analogschrank.
Richtig, mein Analogschrank. Jo, dann wünsche ich dir was.
Ja.
Und euch allen da draußen auch.
Und vergesst nicht, geht auf enjoyyourkamera.com/happyshooting. Das gibt nämlich ein paar Prozente für euch.
Und Happy Shooting 2009 ist dort der 5% Code, mit dem man sich quasi noch so ein bisschen was sparen kann. Und auf happyshooting.de/workshop gibt es jetzt die Workshops zum Anmelden für 2010. Haut rein. Je schneller, desto desto sicherer seid ihr dann auch drin.
Genau. Ja. Und jetzt?
War noch was?
Würde ich sagen, ich schneide mal die Show hier fertig. Und du gibst noch die Fotos und ihr da draußen macht jetzt fleißig Fotos. Nämlich entweder noch ganz schnell ein Foto machen zur Speicheraufgabe oder ihr legt los mit Spinne, aber nicht das Tier.
Gut.
So, jetzt war's das auch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. 3, 2.
Ach so, ja, 2, 1. Happy Shooting. Ah, okay, dann bin ich jetzt wieder vernünftig.
Das schaffst du nicht.
Jo, die heutige Folge wird uns wieder präsentiert von
Enjoy.
Euch, nicht uns.
Mach nochmal.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von. Fang einfach
nochmal an. Ach, kaum ist er analog schon, kann er nicht mehr rückwärts zählen.
Ja, pass mal auf. Tengor Box. Ich schick dir gerade mal das Foto. Kannst du selber sehen. Oh. Hast du die Tengor Bilder?
Was weiß ich, so schnell kommen die hier nicht an.
Guck mal kurz rein.
Die können doch nicht da sein, das dauert noch. Ich habe doch dieses Graylisting aktiviert. Da sagt mein Server erstmal, durch will ich nicht. Hä? Und dann kommt das irgendwann ein zweites Mal und dann landet das erstmal auf meiner Google-Box. Und dann irgendwann ruft mein Mailprogramm das mal von Google ab.
Du weißt aber schon, dass dich das quasi am Fortschritt hindert.
Das musst du mir entschleunigt als Analogtyp da gerade erzählen. Ja.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.
Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com